Aus der Vergangenheit kommt ein Mann, der übermenschliche Kräfte hat.
Sie haben uns immer noch nicht verraten, woher Sie kommen.
Ich komme aus der Vergangenheit.
Ein Krieger von unglaublicher Stärke.
Ihr habt den Teufel in euch.
Wir sind Blutsverwandte seit 20 Jahren.
Connor McLeod war mein Blutsverwandter. Ich weiß nicht, wer ihr seid.
Weil du ein völlig neues Wesen bist, fürchten dich deine Gegner und versuchen dich aus dem Weg zu räumen.
Ein Mann mit ungewisser Zukunft.
Wenn Sie mich fragen, haben Sie es mit einem Typen zu tun, der seit mindestens 460 Jahren hier rumschleicht.
Das klingt einfach unglaublich.
Verfolgt von seiner Vergangenheit.
Warten Sie einen Moment, Nash, ich will einige Antworten von Ihnen.
Du kannst nicht sterben, McLeod.
Ich bin Connor McLeod vom Clan der McLeod. Geboren wurde ich 1518 im Dorf Glenfinnan am Ufer des Loch Shiel. Und ich bin unsterblich.
Ein Held, der bereit ist, sich seiner größten Herausforderung zu stellen.
Du wirst immer der Schwächere von uns sein.
Was können Sie mir zu einem 2 Meter großen Wahnsinnigen sagen, der 1985 in New York um 1 Uhr früh mit einem Schwert herumfuhrwerkt?
Nicht viel.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 367 des Bardos Kino Podcast. Das ist ein Podcast mit mir, Patrick Lohmeier, und bei mir der Daniel Gramsch. Hallo.
Hi, ich bin Candy.
Oh, ich erinnere mich, ja.
Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, natürlich bist du das.
Ja, ich habe den Film nicht so verinnerlicht wie du. Ich glaube, das habe ich ja schon im Vorfeld angedroht. Ja. Also Menschen, die uns ganz top aktuell zeitnah nach Erscheinungsdatum hören, die werden sich jetzt verwundert am Kopf kratzen und fragen, was, 367? War nicht letzte Woche 365? Weil ich folge doch hier irgendwie Daniel, ich hänge an ihren Lippen, an Daniel und Patricks Lippen und erinnere mich an jede Episodenzahl. Wir überspringen einfach mal eine Folge und schieben 366 nächste Woche nach, denn wir haben aktuell Anlass, oder?
Ja, ein irgendwie denn doch traurigen, aber ja auch nicht unbedingt nicht absehbaren. Das war ein bisschen komisch formuliert, aber ich will sagen, Sean Connery ist gestorben und entsprechend werden wir uns dann heute einem Film widmen, den wir schon, keine Ahnung, wie viele hundert Male uns vorgenommen haben.
Hatten wir lange auf dem Zettel, jetzt haben wir einen aktuellen traurigen Anlass dazu, richtig. Aber es ist auch nur so, es ist so ein medioker trauriger Anlass, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, der gute Mann ist 90 geworden, hat die letzten 20, 25 Jahre seines Lebens auf den Bahamas verbracht, hat sich, glaube ich, auch entsprechend immer in Interviews so geäußert, dass er sagte, ich bin echt froh, die ganze Scheiße hinter mir zu haben. Und ich meine, man hörte so in den letzten, seine Frau äußerte sich jetzt, glaube ich, nochmal in den letzten Tagen und sagte, er litt dann doch zuletzt an Demenz und es ging ihm nicht so gut mehr gesundheitlich, aber lange Zeit war er doch, schien er sehr mit sich im Reinen zu sein und mit der Entscheidung, die er getroffen hatte, da 2003 dem Filmgeschäft den Rücken zu kehren.
Doch, wie soll ich sagen, nach der League of Extraordinary Gentlemen auch kein großes Wunder alles
in allem. Lang ist ja, dass wir uns über den Film unterhalten haben und Sean Connerys Partizipation daran, aber haben wir uns darüber unterhalten, was er so, welche Gefühle er hegte gegenüber dem Regisseur Stephen Norrington? Oder?
Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das damals noch nicht so genau wusste oder geklärt hat oder was
auch immer. Oh, doch. Ich glaube, er fing so mit dem Shit-Talking so 2006 an, also Connery.
Ah, okay. Ja, das könnte dann schon durchaus passen. Aber nee, ich glaube, so genau sind wir damals da gar nicht drauf eingegangen. Wir haben uns eigentlich mehr so darüber unterhalten, dass der Film jetzt schon, sagen wir mal, nicht gut ist, aber zumindest an Stellen Spaß macht, teilweise zumindest ganz gut aussieht, rein vom Design her. Also die Nautilus zum Beispiel sieht ja immer noch wirklich cool aus. Und das, also zumindest ich habe gesagt, dass ich verstehe, dass Sean Connery auf seine alten Tage nochmal einen Leading Man geben wollte. An viel mehr kann ich mich sonst auch aus dem Gespräch nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja. Ich meine, es gibt bis heute Spekulationen darüber, ob er es denn bereut hat, die Rolle des Gandalf reingegeben zu haben in Herr der Ringe, die ihm ja angeboten wurde für eine exorbitante Gage. Also man wollte, die Gerüchteküche sagt, man hätte ihm 30 Millionen Dollar plus eine Gewinnbeteiligung zahlen wollen, was so ungefähr der Deal gewesen wäre, den Alec Guinness damals für Star Wars bekommen hat.
Ja.
Und er hätte abgelehnt, weil er das Drehbuch nicht verstanden hätte. was merkwürdig ist. Dann hätte man ihm die Rolle des Architekten The Matrix angeboten in den Sequels zu ungefähr ähnlichen Bedingungen und er hätte wieder abgelehnt. Und dann sagt die böse Gerüchteküche, hat er gesagt, ach komm, wenn schon irgendwie mit den alten sicheren Hits, die ich hätte daneben machen können, nicht geklappt hat, dann mache ich eben die League of Extraordinary Gentlemen. Aber und es hätte ihm das Herz gebrochen, diese Entscheidung getroffen zu haben. Plus das ganze Beef mit dem Regisseur am Set. Aber
ja. Wer weiß es.
Nee, aber niemand weiß es eben. Ja.
Aber ich meine, sagen wir mal, dass er Quatermain versteht, das kann ich mir schon vorstellen. Immerhin ist die Figur ja nur unwesentlich älter als er. Also,
wir wollen, bevor wir über Highlander, es kann nur einen geben. Ist das der deutsche Titel?
Ich befürchte beinahe, ja.
Ja, aus dem Jahr 1986 von Russell Mulcahy sprechen, ein bisschen so zurückblicken auf die Karriere von Connery, den wir vergleichsweise häufig im Podcast hatten. Also nicht nur bei Bond, sondern glaube ich auch bei Zardos und der Mann, der König sein wollte.
Genau, der Mann, der König sein wollte, haben wir gemacht, richtig. Mhm.
Also, die League natürlich, ich glaube insgesamt müssen es dann 10 oder 11 Mal gewesen sein. Also.
Mindestens, also die Bond-Sachen dazugerechnet auf jeden Fall, ja.
Er sollte natürlich auch noch erwähnen, der dritte Indie-Jones-Film.
Ja, natürlich, den hatten wir auch, ja.
Ganz wesentlich. Ich meine, wie groß ist deine Liebe zu Sean Connery, dem Schauspieler? War er für dich sehr bedeutungsvoll in der Kindheit und Jugend, sehr prägend oder eher jemand, den du später kennengelernt hast?
Nee, nicht unbedingt. Also ich meine, irgendwie Connery war halt immer da durch halt Bond. Mhm. Ja, also ich meine, klar, als ich irgendwann verstanden habe, wer James Bond ist, war natürlich Roger Moore schon längst seit langer Zeit in der Rolle unterwegs, aber natürlich war eben die Verbindung eben zu Connery quasi ja jedes Mal, wenn ein neuer Bond-Film rauskam,
ja,
war immer mit Bond, mit Connery verglichen.
Ja, das ist ja bis heute der Goldstandard. Ich meine, die Frage bei jedem neuen Bond ist er so gut wie Connery?
Ja, total. Und genau, und dann ist es eben, ja, würde ich sagen, habe ich ihn eigentlich immer eher so in diesen Randerscheinungen irgendwie mitgenommen. Eben, wie gesagt, wenn dann halt irgendwie im ZDF dann nachts um 23 Uhr eben tatsächlich Zardos lief oder eben Time Bandits oder sowas, ne? Aber als er dann eben mit Untouchables um die Ecke kam oder eben als Henry Jones Senior,
ja.
Da würde ich sagen, war er halt schon so eine graue Eminenz irgendwie, da ist dann einfach seine Karriere schon an einem Punkt gewesen, wo es irgendwie cool war, eben den alten Haudegen quasi zu geben, der dann eben der eben mittlerweile kein Toupet mehr tragen muss und der eben auch gerne mit Vollbart auftreten kann und eben grau geworden ist und so und hat eben praktisch auf die Art und Weise ganze Filmreihen geadelt. Ne?
Ja.
Auch wenn er selbst gar nicht in so wahnsinnig viel auftauchte. Also von daher, so meine direkte Verbindung zu Connery besteht dann tatsächlich, glaube ich, wirklich eher einmal eben in solchen Sachen wie Highlander, was wir halt eben hatten, oder Zardos. Und dann eben, und sagen wir den späteren Sachen, ich sagte ja gerade schon, Indiana Jones und Untouchables, aber dann eben, glaube ich, in dieser ARD-Verwertung der Bond-Filme.
Ja.
Als dann halt so Mitte der 80er das halt ein riesen Ding war, das immer zu hohen Festtagen, also wie zweimal im Jahr, die ARD halt jeweils einen Bond-Film zeigte, dann war es halt logisch, dass eben, dass ich mit 10, 11 dann Dr. No gesehen habe oder Goldfinger und die ganzen Sachen. Und muss natürlich aber trotzdem sagen, dass Connery aber hinter dieser Rolle dann für mich in meiner Wahrnehmung zumindest halt immer so zurückstand. Ich habe das ja nicht geguckt, weil Connery so toll ist, sondern eben weil Bond so toll war.
Ja, klar, natürlich. Aber Connery ist doch Bond. Also. Bond, ja. Connery oder. Ich mochte Connery immer sehr gern, aber genau wie du bin ich auch tatsächlich mit dem Roger Moore Bond aufgewachsen, weil das eben in die Zeit fiel, in der diese Filme im ersten Programm dann zur Erstausstrahlung dann auch kamen und ich die auch geguckt habe. Also all das, was an Bond im ersten lief, in den 80ern und frühen 90ern, das war eben überwiegend Bond, überwiegend Moore, weil es die Filme jüngeren Produktionsdatums war.
Sie haben komplett in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt.
Da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Da aber ich möchte es glauben. Aber
hundertprozentig sicher. Sie haben mit Dr. No angefangen, sind dann über Liebesgrüße aus Moskau gegangen und so weiter und so fort.
Aber die hingen doch nicht immer an diese chronologischen Reihenfolge.
Die ARD hat, als sie angefangen hat, es genauso ausgestrahlt.
Also ich glaube, ich habe so etwas später geguckt, einfach als du. Das müssen dann schon später 80er, vielleicht auch frühe 90er gewesen sein.
Ja,
da war es dann auf jeden Fall mit der chronologisch korrekten Ausstrahlung dahin. Aber relativ häufiger ist meine persönliche Wahrnehmung, kam eben Moore zum Tragen. Aber kann auch vollkommen falsch sein. Trotzdem mochte ich Connery natürlich sehr gern, weil er meinen Lieblingsbonds mitgespielt hat. Liebesgrüße aus Moskau und man lebt nur zweimal. Genau, nicht man stirbt nur zweimal. Sag ich auch manchmal. Aber nee, man lebt nur zweimal. Und das die fand ich natürlich ganz toll. Ich bin aber mit der Wahrnehmung aufgefangen, es gab nur den relativ jungen Bond, mit der bin ich aufgewachsen, mit der Wahrnehmung, und dann wieder einen relativ alten Bond, weil ich so die Zeit dazwischen, eigentlich zwischen dem letzten Bond, den er gemacht hat, Diamantenfieber 71 und Pi mal Daumen, der Name der Rose, so ungefähr, gar nicht so viel von ihm wahrgenommen hatte.
Ja.
Und mir jetzt erst in den letzten Jahren die Mühe gemacht habe, auch mal wirklich so zurückzugehen, um mir Filme rauszusuchen, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, in den 70er Jahren, und mal sein Werk so ein bisschen zu erforschen. Und ich meine, da sind schon so ein paar Juwelen dabei, wir haben ja über einige davon auch gesprochen, und Outland, Planet der Verdammnis, ist auch ein toller Film. Aber da sind eben auch sehr, sehr viele, ich möchte nicht sagen Flops, aber Filme drin, die ja komplett vergessenswert sind, wo man da wirklich sieht, er hat sich bemüht, mal was anderes zu machen, aber die Filme sind eben einfach nicht besonders gut. Ich habe zum Beispiel The Offense gesehen, Sein Leben in meiner Gewalt heißt er zu Deutsch. Den hat er unmittelbar gemacht nach Diamantenfieber oder Die Uhr läuft ab, Ransom. Auch so ein total beliebiger Thriller, wenn er da nicht mitspielen würde, würde jeder, wäre der komplett in Vergessenheit geraten. Und ich meine, klar, da gibt es so prominente Nebenrollen wie in Mord im Orient Express.
Ja,
also sicher. Quasi so Filme, die er mit seiner Präsenz adelt, und dann eben ein Jahrzehnt später Die Unbestechlichen. Mhm. Aber eben auch sehr viel, wo man denkt, wie, was? Explosion in Kuba? nie gehört.
Ja.
Ich mag ihn so als graue Eminenz ganz gerne, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich erinnere mich noch daran, wie ich im Kino die Kevin Costner-Fassung von Robin Hood sah. Und wenn er dann am Ende eben als Richard Löwenherz auftaucht und das ganze Publikum hat gejohlt, weil damals wusste man sowas ja noch nicht vorher. Und ja, es war schon klasse.
Ja, ja.
Auf einmal saß man in einem Sean Connery-Film.
Ja.
Ja, so eine Sachen hat er halt zwischenzeitlich mal sehr gerne gemacht, und es war auch wirklich cool. Ich weiß auch, in den Jahren, in denen ich dann eben auch selber Dinge aus der Videothek ausleihen durfte und das eben nicht mehr alles über meine Mutter gehen musste, war dann eben sowas wie Jagd auf Roter Oktober auch eine ganz große Nummer natürlich. The Rock habe ich zum Beispiel nie gesehen, interessanterweise. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Und und Dragonheart habe ich zwar im Kino gesehen, aber ihn als Connery-Film oder Vehikel oder wie auch immer zu bezeichnen, würde mir schwer fallen, weil ich habe ihn logischerweise damals auf Deutsch gesehen. Ich glaube, da wird der Drache von Mario Adorf gesprochen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, absolut.
Was passt im Übrigen, aber trotzdem. Ich glaube tatsächlich, der letzte Film, den ich gesehen habe, natürlich mit Ausnahme von League of Extraordinary Gentlemen, ist halt hier Entrapment.
Ja.
Der auch durchaus seine Reize hat, alles in allem. Und zumindest diese
von Catherine Zeta-Jones.
Das auch, ja. Ich meine, ich finde die Story aber auch tatsächlich ganz drollig, alles in allem. Also dieses alter Dieb- und Mentor-Ding und so. Das habe ich ja durchaus auch in meine eigene Comic-Reihe in gewisser Weise einfließen lassen. Jetzt nicht hundertprozentig davon beeinflusst, aber es ist halt schon natürlich einfach ein Genre, das mir liegt. So, ne? Aber zumindest habe ich mir damals nicht nehmen lassen, in meinem ersten veröffentlichten Heft von Alina Fox eine parodistische Szene auf diesen Tanz durch die Laserstrahlen reinzubringen. Und von daher, der Film ist nicht völlig an mir, also spurlos an mir vorübergegangen.
Ich habe relativ viel von ihm in den letzten Jahren gesehen. Ich war auch in den meisten Sachen im Kino drin und dann überwiegend enttäuscht. Also Dragonheart hatte ich auch im Kino gesehen. Entrapment ebenso, die League of Extraordinary Gentlemen auch. Und mit Schirmscham und Melone, also das The Avengers Remake, was relativ furchtbar ist. Ich meine, ich gönn's Connery und kann seinen Wunsch nachvollziehen, auch nochmal eine Schurkenrolle spielen zu wollen, so. Gegen Karriereende, muss man ja zurückblickend sagen. Aber das war eben auch kein, kein guter und vor allem ein sehr unnötiger Film. Mhm. Ansonsten auffällig für mich eben, weil ich bin eben überwiegend mit ihm, mit Bond aufgewachsen und dann eben wieder mit dem Connery, der eben Filme adelte mit seiner kurzen Präsenz, mit dem kleinen Gastauftritt, wie jetzt irgendwie Mord im Orient Express oder Brücke von Arnheim oder sowas. Stimmt, ja. Und dann erst wieder mit dem Connery, der eben auch schon einfach älter war. Von daher war es für mich immer so ein bisschen irritierend, zurückzugehen, sich bewusst zu machen, in Dr. No ist er gerade mal 30 Jahre alt. Ich meine, er sieht nicht so aus, weil in der Zeit, ich meine, 1960 oder 61 30-Jährige einfach mal aussahen wie um die 50, aber was erstaunt, denn Connery hat schon immer so Wert gelegt auf sein Erscheinungsbild. Ich meine, er war ja Bodybuilder, halber Profisportler, aber er sieht eben trotzdem aus wie 8 Studio Sonnenbank und 3 Päckchen Kippen am Tag. Ja. Also.
Was vermutlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist, ja. Nee.
Das sollte ich auch übrigens ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber ein großer Seltenheitsfaktor und auch ein Sympathiefaktor ist ja, dass er wirklich aus dem kompletten Proletariat kommt. Einer der wenigen wirklich erfolgreichen Schauspieler, die nicht reingeboren wurden in Wohlstand, sondern aufgewachsen sind, wirklich in einem armen Schluckerviertel. Seine Mutter war Putzfrau und sein Vater war, ich glaube, Lasterfahrer oder sowas, aber überwiegend arbeitslos die meiste Zeit. Sohn irischer Einwanderer und wirklich auch jemand, der sich wirklich aus dem Nichts zu so einer Hollywood-Karriere hochgearbeitet hat. Das ist schon sehr erstaunlich.
Und das schon im Übrigen, ohne in seinem gesamten Leben jemals schon richtig Eschlaut ausgesprochen zu haben.
Ja, ich liebe es. Ich mag die Anekdote. Ich habe ein bisschen reingehört in den Audiokommentar von Highlander, von Russell Mulcahy, und er erzählt, wie dieser Voice-Over zu Beginn von Highlander zustande kam, den ja Connery spricht, und es ist so ein leichter Hall da drin. Also wenn man es weiß, dann hört man ja noch raus, dass so ein Hall ist.
Ja, ja.
Und er meint, das haben die remote aufgenommen, also quasi über Telefon, weil er war zu der Zeit, glaube ich, auch in den Bahamas und hat an seinem spanischen Akzent geübt und konnte deswegen nicht ins Tonstudio kommen und hat das deswegen per Telefon eingesprochen. Und ich dachte, okay, wie man im Film hört, hat er sich ja sehr bemüht, diesen spanischen Akzent gut hinzukriegen.
Ja, ja.
Entschuldigung, mit ägyptischem Einschlag. Also.
Natürlich, ja. Klingt quasi wie Manuel aus 40 Towers.
I've been in many places.
Ei wei. Genau, aber dafür spielt Christopher Lambert den Schotten. Ist aber auch wurscht, ja.
Die haben sich so viel Mühe gegeben. Ich meine, ich wollte mir die Anekdoten für später aufholen, aber ich finde es lustig, wie groß dieses Thema, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben, ist, also auch mit Bezug auf Christopher Lambert mit dem englischen Einschlag, und man hört es eben überhaupt nicht.
Kein bisschen. Wobei ich natürlich sagen muss, ich gucke das sowieso nur auf Deutsch, einfach aus nostalgischen Gründen. Und so, aber na gut. Genau, aber ich erinnere mich auch zum Beispiel noch daran, wie ich das erste Mal die Untouchables gesehen habe. Mhm. Das war eben auch Ende der 80er. Ich glaube, in einem Motel muss es gewesen sein, also im Urlaub auf jeden Fall, wo dann irgendwie einmal die Woche irgendwie der Videorekorder angeschmissen wurde. Mhm. Aber ich war halt so hin und weg und eben gerade Connery fand ich halt so unglaublich toll und sein Abgang in dem Film ist halt irgendwie...
Spoiler.
Ja, aber ist einfach hoch dramatisch und wirklich ganz, ganz großartig gefilmt, und das sag ich über einen De Palma-Film, also von daher. richtig, aber... Ne? We can go home and sleep well.
Yes.
Ist wundervoll. Also, Connery ist schon halt einer von den Leuten gewesen, die ich halt auch durchaus gerne gesehen habe, der aber halt einfach auch immer mit einem bestimmten Gewicht halt einfach daherkam, weil er eben Connery war.
Ja.
Und das ist halt eine Qualität, die es eben, sagen wir mal, nur noch sehr vereinzelt gibt, wenn überhaupt noch. Ein Schauspieler, der eigentlich alles spielen kann, weil er nichts spielen muss, weil er eigentlich nur auftreten braucht.
Ja, richtig.
Und das ist,
Ja, es gibt so ein paar Filme, so in ganz, ganz späten Karrierejahren, wo das so ein bisschen belastend wird für meinen Geschmack, wo er dann wirklich eben komplett auch in dem Bewusstsein agiert oder schauspielt, dass er eigentlich nichts leisten muss, um zu überzeugen. Allein durch seine Präsenz, der Film, in dem er mitwirkt, gewinnt. Ich habe kürzlich, so vor einem halben Jahr nochmal Rising Sun, diese Michael Crichton-Verfilmung gesehen, Wiege der Sonne.
Mit Wesley Snipes.
Er spielt eben diesen Japan-Experten, ne? Mhm. Läuft auch die meiste Zeit irgendwie im Kimono rum oder entsprechend an Anzügen und versucht sich an einem, ja, an einem japanisch, an etwas, was nach japanisch klingen soll. Und es ist halt, also er ist halt wie auf Autopilot, wie man so schön sagt. Also er gibt sich überhaupt keine Mühe und der ganze Film ist auch voller rassistischer Stereotypen und Klischees und ein bisschen unangenehm heute zu gucken. Okay. Aber es ist ein schlechter Film, möchte ich sagen. Aber allein dadurch, dass Connery da drin ist, obwohl er sich nicht mal Mühe gibt, ist der Film einfach schon wieder mediocre gut. Ohne ihn wäre der gar nichts. Und man sieht wirklich Wesley Snipes an seiner Seite kämpfen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und der schafft es einfach nicht. Weil selbst wenn Wesley Snipes irgendwie einen tollen One-Night-Stand hat mit irgendeiner attraktiven Frau, kommt eben Connery rein und sagt, wen hast du denn da? Und sofort hängt sie irgendwie ihm am Bein. Also die Dame.
Ja, klar.
Ich meine, das hat er auch noch durchgezogen, bis Entrapment inklusive. Und ich meine, da war er fast 70. Und Catherine Zeta-Jones war 30?
Ja, so etwa,
ja. Also sie kennt das ja von zu Hause. Ich
würde gerade sagen, ja, wenn man Michael Douglas zu Hause hat, warum auch nicht, ja.
Ja, ja. Ich finde es schade. Ich finde es schade, aber es war jetzt nicht unerwartet. Und man hat jetzt eben so wenig gehört, wenn man von einem Schauspieler oder Schauspielerin irgendwie längere Zeit nichts hört. Man weiß eben, die sind 80 plus, dann kann man davon ausgehen, dass da früher oder später sowas kommt. Ja,
ja, natürlich. Also 90 ist ja dann auch durchaus ein gestandenes Alter. Und ja, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die letzten 20 Jahre auf den Bahamas irgendwie zu verbringen, ist jetzt auch nicht das schlechteste Lebensende, würde ich jetzt denken. Ist schon okay so irgendwie. Und dennoch ist es natürlich so, dass man eben, wie wir das ja gerne mal tun, das dann eben als Anlass nehmen, eben zumindest mal ganz kurz über die Historie zu rekurrieren. Und du meintest vorhin zu mir, du hättest dir deine Lieblings-5 Connerys aufgeschrieben.
Ich habe es versucht, aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich gelungen ist, weil ich wollte nicht zu offensichtlich sein.
Ach so.
Und habe dabei selber beigestellt. Also ich habe mir erstmal gesagt, Bond darf nicht dabei sein, weil ich glaube, sonst wären 3 der 5 Titel Bond-Filme. Und der Rest ist wirklich schwierig, weil so sehr ich Connery mag, die richtig großen Meisterwerke, finde ich, fehlen in seiner Filmografie. Also da ist nicht sowas dabei wie Der Pate für Brando oder The Wild One oder sowas. Also er hat vor allem die einige seiner besten Filme hat er eben gemacht als Nebendarsteller und die würde ich auch nicht als echte Connery-Filme betrachten.
Total.
Ich hätte mich total schwer damit, sowas wie Mord im Orient Express oder Indy Jones 3 als Connery-Filme zu bezeichnen.
Na, aber Indy Jones 3 würde ich dir widersprechen wollen, weil er eben dann auch, glaube ich, schon etwas größere, also mehr als eine Nebenrolle hat.
Ich gebe dir recht.
Aber sag mal, ich würde mitgehen bei sowas wie zum Beispiel Time Bandits.
Ja. Na, das also wäre problematisch.
Wenn er halt, sagen wir mal, vielleicht bestenfalls 10 Minuten in dem Film ist und auch natürlich, wenn er eine wesentliche Rolle hat und eben das ganz wichtig ist für den kleinen Jungen und so, dass Agamemnon so eine geile Sau ist, aber jedenfalls, nee, also als Connery-Film, nee, würde ich jetzt auch so nicht sagen wollen. Aber erzähl mal, was hast du denn aufgeschrieben?
Ich glaube, einfach auch, weil mir das Gespräch mit dir sehr gut dazu gefiel, war The Man Who Would Be King. Es ist ein ganz toller Film, hat mir sehr gut gefallen, der mit Michael Caine. Ja. Outland habe ich einfach eine Affinität aus Kindheitstagen zu, weil er ähnlich wie Name der Rose, den ich auch auf meiner Liste habe von Top 5 Filmen, einer so der ersten, das klingt jetzt halt blöd, aber einer der ersten Gore-Filme war, die ich so gucken durfte als 12-, 13-Jähriger. Die liefen eben im Fernsehen und die sind beide, die gehen beide relativ als Eingemachte, dafür, dass es eben Filme mit einer Jugendfreigabe sind, besonders Outland hat uns immer damals sehr überrascht, dass er ab 12 freigegeben war, weil du siehst eben Leuten, glaube ich, in einem Vakuum den Kopf wegplatzen oder so. Also du siehst einige sehr, sehr krasse Effekte und für mich war das so eine der ersten Berührungspunkte mit Ekeleffekten. Und bei Name der Rose war das auch so. Ich meine, war das eine Konstantin-Produktion? Ich glaube, das war eine Eichinger-Produktion. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Und dadurch eben auch mit deutschen Fördermitteln gesegnet, auch mit vielen deutschen Schauspielern, lief dann eben auch zur Primetime im Fernsehen, auch, glaube ich, ungekürzt. Und der geht auch ganz schön zur Sache. Also ich fand das toll, damals so als Heranwachsender im Alter von 10, 12 diese Filme gucken zu dürfen.
Ja.
Unabhängig davon ist der Name der Rose immer noch ein guter Film. Nicht sehr gut, aber gut.
Ja, also natürlich.
Und er ist sehr gut dabei.
Irgendwann möchte ich mich gerne mal mit dir darüber unterhalten, weil im Gegensatz zu mir hast du das Buch gelesen.
Ja.
Und ich hab zwar großes Interesse an Echo und auch gerade den philosophischen Aspekten, aber ich habe mich halt ehrlicherweise nie an die Buchversion herangetraut. Vielleicht, weil mir der Film so gut gefällt. Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist, glaube ich, also so viel, glaube ich, weiß ich, dass es zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. die sich halt, glaube ich, sagen wir mal, bestenfalls auf der Plot-Ebene treffen.
Ich meine, der Name der Rose, den Roman habe ich auch als Jugendlicher gelesen, genau wie das Foucault'sche Pendel direkt hinterher. Ich weiß auch nicht, ob mir die heute noch so gut gefallen würden, insbesondere weil eben Echo, weiß ich aus erster Hand, extrem nachgelassen hat in den Jahren darauf. Also so bis, ich bin ja auch noch ihm auch einige Zeit treu geblieben, so ein bisschen über die Insel des vorigen Tages und sowas hinaus. Aber ja, irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er habe ich eben auch aufgehört, ihn zu lesen, weil er wirklich nur noch, das war einfach nur noch ein Circle Jerk mit sich selbst. Das hat mir nicht gut gefallen. Aber der Name der Rose, ich habe gute Erinnerungen daran. Aber es ist auch so ein Roman, bei dem ich ähnlich wie beim Steppenwolf oder Fegefeuer der Eitelkeiten nicht weiß. Das sind so Romane, die ich als Heranwachsender gelesen habe, also Erwachsenenromane. Richtig auch umfangreiche Romane, von denen ich nicht mehr weiß, ob mir die heute noch so gut gefallen würden. Weil es eben schon so ein bisschen so ein, es ist ein altkluges Buch. Es wird viel lateinisch geredet, es geht viel um genau die Geschichte des Christentums und alte staubige Bücher, wo tolle Sachen drin stehen und teilweise irgendwie seitenlange Erklärungen davon, was auf diesen Pergamenten steht. Und irgendwann passiert auch im Hintergrund so ein Mord, aber mal gucken, vielleicht kommen wir noch dazu.
Und was steht dann noch auf deiner Liste?
Die Unbestechlichen. Und Jagd auf Roter Oktober.
Also die Unbestechlichen und Jagd auf Roter Oktober würde ich auch ganz ohne Frage auf meine Liste packen. Über beide würde ich gerne irgendwann mal mit dir reden.
Ja.
Tatsächlich, ich würde noch Sardos tatsächlich dazu packen, weil ich mag ihn einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Eigentlich würde ich auch noch gerne Der Name der Rose und Indiana Jones raufnehmen, aber dann bin ich schon bei 5, wenn ich richtig gezählt habe. Und da fehlt halt fehlen halt noch so Sachen wie, weiß ich, zum Beispiel The Man Who Would Be King. Ja. Robin and Marian zum Beispiel mochte ich immer sehr gerne. Der
ist auch sehr schön. Ich mag
den auch sogar. Genau, und von daher, also ich fände fast interessanter, über Filme zu reden, die ich nicht mag mit ihm. Mhm. Marnie zum Beispiel.
Ja, ja.
Marnie ist der. Ich fand den so unglaublich langweilig, als ich ihn damals gesehen habe. Und Ich habe mir halt vor allem damals angeguckt, weil Hitchcock und dann auch noch Bond quasi. Und dann fand ich den halt überhaupt nicht wirklich, also hat mich nicht angesprochen. Vielleicht müsste ich ihn mir mal wieder ansehen, aber dolle fand ich ihn jetzt ehrlicherweise nicht. Genauso fand ich auch den den großen Eisenbahnraub.
Ja.
Auch nicht.
Auch eine Michael Crichton-Verfilmung.
Ja, aber auch nicht so toll, wie ich gehofft hätte, dass ich ihn toll finden würde. Und ich glaube, beim Meteor bin ich eingeschlafen. Das war einer der ersten Filme, die wir mal aufgenommen haben, also aufgenommen bekommen haben auf Video. Also irgendeiner hat ihn im Fernsehen aufgenommen und uns auf der Videokassette ausgeliehen. Ja. Und dann dachte ich irgendwie, hey, Science Fiction und dann auch noch Sean Connery und ich bin eingepennt. Also war halt irgendwann in den 80ern, war nicht so richtig mein Fall. Presidio könnte man noch mal kurz erwähnen.
Den ich auch mag, ja.
Eben, aber so richtig brillant ist was anderes, aber ist zu mögen.
Es ist, also ich möchte nicht behaupten, das muss irgendwie jeder selber beurteilen, weil es gibt sicher einige Leute, die sind sehr versiert in Connerys Filmografie, aber es gibt einfach so eine Menge an Filmen, die er gemacht hat zwischen dem zweiten und dritten Bond und sagen wir mal so Anfang, Mitte der 70er. Ich möchte behaupten, dass 9 von 10 Menschen von diesen Filmen zum einen nicht gesehen haben, aber ich glaube sogar in den meisten Fällen noch nie gehört haben. Also Sachen wirklich wie Schalacko oder das 68, das rote Zelt, The Red Tent 1969, Verflucht bis zum jüngsten Tag, The Molly Maguires, Anderson Tapes. Anderson Tapes habe ich gesehen, das ist auch wieder nur so mediocre. Aber es gibt wirklich so eine ganze Reihe von Filmen zwischen 65 und 75, Pi mal Daumen, die sind einfach so. Ja, ich weiß nicht, hat er es nicht wirklich versucht? Ich habe es auch zum überwiegenden Teil nicht gesehen. Ist es ihm einfach nicht gelungen, Bond zu entkommen? Ist wirklich schwierig. Also deswegen, rückblickend überrascht mich das gar nicht so, dass ich ihn eigentlich nur mein ganzes Leben lang immer so als vergleichsweise jungen Hüpfer wahrgenommen habe, nämlich Bond im Alter, also in seinen 30ern und dann eben erst wieder so ab Mitte 50 plus.
Ja.
80er
aufwärts. Ja, und du hattest, genau, also Bridge Too Far, das ja schon erwähnt. Bei so einem Ensemble kann man auch eine große Rolle halt ehrlicherweise nicht als so herausstellen, finde ich. Da gibt es einfach so viele andere großartige Auftritte in diesem Film. Ja.
Highlander?
Ja.
Das kann nur eingeben.
Das
ist schon die erste Lüge.
Ja, aber vielleicht müssten wir es heute schon nennen, es hätte nur eingeben sollen.
Highlander aus dem Jahr 1986 von Russell Mulcahy. Ich glaube, australischer Regisseur, sein zweiter Spielfilm. Ich bin ja ein Riesenfan seines ersten Spielfilms. Razorback mit dem Killerwildschwein. Das ist ein Film, der super Bahnhofskino tauglich ist und über den wir eines Tages mal sprechen müssen. Der ist fantastisch.
Du hast es bereits mal erwähnt, ja. Ich habe ihn nie gesehen. Dafür kenne ich halt irgendwie vermutlich 90% aller Musikvideos, die er gedreht hat.
Vermutlich, ja, vermutlich. Ja. Mit Christopher Lambert als Connor McLeod und Clancy Brown als Gegenspieler Kerrigan und Sean Connery eben als Ramirez. Er hat einen sehr viel längeren Namen, ich glaube Juan Sanchez Villalobos Ramirez, aber was soll das? und als Love Interest im weitesten Sinne. Ja. Roxanne Hart.
Ja, genau.
Und ich wollte doch Namen nicht benennen, John Polito, der hier erstaunlich jung und schlank aussieht. Und ich kenne ihn eben nur später aus den ganzen Coen Brothers Filmen, wo er eben ab diese rotunden Italo-Amerikaner spielte, insbesondere sowas wie in Miller's Crossing oder so. Mm. Und Barton Fink. Und interessant, ihn hier zu sehen, gerade mal zwei Jahre vorher als relativ smarter, schlanker Detective. Ja.
Ja.
Zur Inhaltsangabe. Bei der OFDB Moonshade schreibt.
Hey, Mooney.
Ist das Jahr 2430, der Planet Zeist. Achso, nein, das war der zweite.
du Arsch.
In der Tiefgarage einer Wrestling-Arena duellieren sich zwei Männer mit Schwertern bis zum Tod. Einer von ihnen verliert seinen Kopf. Der Sieger wird von einer Ladung mystischer Energie getroffen, die aus der Leiche austritt. Der Gewinner des Duells ist Connor McLeod, Christopher Lambert, genannt Highlander, und er ist ein Unsterblicher wie sein Gegner. Die Unsterblichen, von denen es auf dem Planeten einige gibt, haben die Mission, gegeneinander zu kämpfen, bis es am Ende nur noch einen gibt, der all das Wissen, die Fähigkeit und die Macht der anderen beinhaltet. Dieser Gewinn ist der Preis. Doch es gibt gute und böse Unsterbliche und inzwischen sind nicht mehr so viele von ihnen übrig. Die Zeit der Zusammenkunft rückt näher. Connors Gegenspieler ist Kerrigan, der Vorreiter der Dunkelheit, welcher dereinst vor vielen Jahren Connors Ausbilder und Lehrmeister Ramirez, also Sean Connery, enthauptet hatte. In den Straßen von New York kommt es also zur Entscheidungsschlacht. Punkt, Punkt, Punkt. So.
Ja.
Russell Mulcahy, kannst du gerne noch ein bisschen ausführen, war Videoclip-Regisseur, Musikvideoregisseur vornehmlich, genau. Oder?
Ja, genau. Also von ihm stammen halt irgendwie die bekanntesten Musikvideos von Duran Duran. Mhm. Save a Prayer, Hungry Like a Wolf, The Wild Boys natürlich, Planet Earth und ja. Rio und all das. Also er hat im Prinzip ganz, 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 ganz stark den Look halt der 80er halt mitgeprägt durch eben genau diese sehr look-orientierte Band eben. Mhm. Er hat aber eben auch Video Killed the Radio Star von den Buggles gemacht. Mhm. Hat recht viel für Elton John auch gedreht. Mhm. Hat hier Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler hat er gemacht. Gott, was hat er denn noch alles gemacht? Turning Japanese, ein trolliger kleiner Song. genau, also wirklich relativ Making Plans for Nigel von Ecstasy und so. Also, all die Dinge, die man in den 80ern wirklich gehört hat, da hat er halt die Musikvideos halt zu beigesteuert. Was natürlich auch dann ganz gut passt, dass er eben für die Musik eben neben Michael Kamen für den Score eben auch Queen hat heranführen können. Und das hilft dem Film natürlich auch ungemein. Genau, aber auf jeden Fall dieser MTV gepflegte Stil, den er erfahren hat, was auch immer. Jedenfalls den überführt er halt direkt in Highlander und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die auch in der heutigen Sichtung halt besonders auffällt und, glaube ich, damals eben mich auch sehr, sehr umgehauen hat. Also unter vielen, vielen verschiedenen anderen Sachen, weil ich liebe diesen Film abgöttisch.
Oh wow, das wird ein interessantes Gespräch. Ja. Denn ich tue das nicht und habe es nie getan, glaube ich. Ja. Soweit ich mich so erinnere.
Deine eigene Schuld.
Ich liebe Aspekte davon. Also tatsächlich, jedes Mal, wenn der Film beginnt und ich gucke mir die ersten 5 bis 10 Minuten an, denke ich mir, meine Güte, das ist das Beste, was ich irgendwie diese Woche sehen werde. und dann geht der Film eben weiter und der geht leider für mich ein bisschen zu lange weiter. Aber mir wurde schon angedroht von 2, 3 Stellen, dass wenn ich was Böses, zu Böses über Highlander sage, dass sie dann aufhören, unseren Podcast zu hören. Also ich bin mir sehr wohl der Tatsache bewusst, dass es ein abgöttisch heiß und innig geliebter Film ist von den meisten Menschen unserer Generation.
Ja.
Also ich passe auf.
Nein, ich nehme es überhaupt nicht übel, aber ich kann bestimmte Sachen nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe mich logischerweise jetzt hier auch ein bisschen reingelesen. Leonard Morton zum Beispiel erzählt auch irgendwie, dass irgendwie eine nette Prämisse wäre, dann aber irgendwann langweilig wird. Aber ganz ehrlich, Leonard Morton glaube ich genauso viel wie dem evangelischen Film.
Also wirklich, nachdem ich meine sanfte Kritik geäußert habe, wird jetzt hier Leonard Morton reingezogen, der irgendwie der Schunkelonkel hier der amerikanischen Filmkritik.
Das ja, ist total. Doch, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Für mich
zitiert doch wenigstens, keine Ahnung, Robin Wood oder David Thompson oder irgendwie Bordwell oder sowas.
Ja, bitte. Natürlich. So, jedenfalls. Gottes Willen. Ich kann halt nicht nachvollziehen, warum der Film halt tatsächlich als langweilig wahrgenommen werden könnte oder warum er zu lange geht. Für mich könnte der noch eine Stunde länger sein. Also ich finde das alles ganz, ganz, ganz fabelhaft. Aber erzähl mal.
Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe eine ganze Menge zu erzählen, glaube ich. Ich finde die ersten 10 Minuten ganz fantastisch. Und ich habe auch diesmal versucht, so auf einige Sachen zu achten, die, glaube ich, sonst ein bisschen in den Hintergrund treten. Und das ist zum einen der Score von Michael Kamen, der immer so in der Wahrnehmung, in der allgemeinen, hinter der Musik von Queen zurücksteht. Ja. Und das aus naheliegendem Grund. Denn ich meine, das sind einfach auch ein paar geile Tracks, die sie hier für diesen Film verbraten haben. Mhm. Umso überraschender, dass es niemals sowas gab wie ein Soundtrack-Album, aber quasi das
Queen-Album. Jedenfalls.
Genau, das Queen-Album, ja, Kind of Magic, genau.
Ja, also erstens das und zum Zweiten ist ja nicht so, als würde man den nicht auch über Amazon bestellen können, aber so richtig offiziell ist er ja trotzdem nicht. Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben.
Das ist ja auch absolut richtig. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen auf die Nebenrollen zu konzentrieren und auch nochmal mich in Clancy Browns wunderbarer Darstellung als des Bösewichts zu sonnen, weil die finde ich da als das absolute Highlight des Films. Ich finde ihn ja sehr toll. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen zu wenig davon, was ich am tollsten finde an dem Film, nämlich die Schwertkämpfe und Sean Connery. Und das finde ich etwas bedauerlich. Aber im Großen und Ganzen, er hat auch so ein paar dem zeitgenössischen Geschmäckle anno 86 geschuldete Gags, die nicht mehr so gut funktionieren, insbesondere wenn sich da irgendwie gegenseitig alles das irgendwie olle Schwuppen beleidigen in der Polizeistation. Aber irgendwie all das kann ich hinwegsehen, weil das kann ich in anderen Filmen auch, die ich sehr mag. Also das haben wir schon tausendmal gehabt im Podcast. Es ist tatsächlich, ich sehe gewisse Längen so in der Mitte und das da verliert mich der Film einfach so ein bisschen. Aber wenn es bei dir nicht der Fall ist, dann freue ich mich.
Überhaupt nicht. Es ist wirklich überhaupt nicht. Es ist ganz, also ich kann ja mal ganz kurz meine Historie mit dem Film erzählen. Also einer von diesen Filmen, die eigentlich nicht so richtig auf meinem Schirm waren, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, als wären irgendwie seitenweise in den Filmzeitschriften darüber berichtet worden oder alle auf dem Schulhof hätten darüber erzählt oder irgendwas. Also genau genommen wusste ich von dem Film nichts. Aber irgendwann entschied halt RTL dann, den eben auch mal zeigen zu können. Und das war wohl relativ am Anfang der Zeit, als wir zu Hause Privatfernsehen empfangen konnten. Weil eine Satellitenschüssel hatten wir nie. Und als es dann irgendwann ins Kabelnetz eingespeist wurde, war Berlin ja so ein bisschen hinten dran. Und das dauerte eine ganze Weile, bis dann eben also mindestens Sat.1, Pro7 und RTL eben zu sehen waren. Und das heißt, also du hast irgendwie schon immer mitbekommen, wann ein Film ein Highlight ist. Dadurch, wie halt ein Sender dafür das bewarb oder wie die Hörzu darüber geschrieben hat oder wie oft halt die Werbung lief zwischen den anderen Werbeblöcken oder was auch immer. Also Highlander lief und dachte mir, geile Sache. Blöd nur, wir waren im Urlaub. Und mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon etwas älter und entsprechend hatte er keinen Bock mehr mit Mama und Papa und seinem kleinen Brüderchen in den Urlaub zu fahren, ist also zu Hause geblieben. Und er versprach also hoch und heilig, diesen Film aufzunehmen. Und er hat ihn dann auch gesehen und erzählte dann am Telefon bei der wöchentlichen Meldung quasi, wie toll der gewesen war und ganz super, aber er hat vergessen, ihn aufzunehmen. Und ich war ja am Boden zerstört. Also quasi der gesamte Urlaub war ja quasi mit einem Satz zunichte gemacht, aber der Film wurde wiederholt. Und dann hat er ihn aufgenommen. So, und dann war ich also entsprechend ganz hibbelig, die letzte Woche im Urlaub, um dann endlich nach Hause fahren zu können, um endlich diesen Film zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn gleich am ersten Abend nach Hause kommen auch wirklich in den Videorekorder schmiss oder einen Tag später oder irgendwas. Aber auf jeden Fall habe ich ihn gesehen und ich war weggeblasen.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, wann das war, also wann die Erstauswertung im Fernsehen war, aber ich gehe mal davon aus, sowas um die vielleicht 88, 89?
Ja, wahrscheinlich.
So in dem Sinne, vermutlich.
Ja, Pi mal Daumen waren es immer so 3 Jahre zwischen Kinoveröffentlichung und Erstausstrahlung,
ja. Ja, also ich bin mir unsicher, aber so in etwa muss es wohl gewesen sein.
Hm.
Und den Rest des der großen Ferien, weil ich muss im Sommer gewesen sein, habe ich diesen Film, glaube ich, fast täglich gesehen. Hab den mir so oft reingezogen, irgendwann auch gar nicht mehr hingeguckt, sondern eigentlich nur noch auf die Musik von Queen gehört. Ich bin mir relativ sicher, dass ich diese Aufnahme sogar noch irgendwo im Keller habe auf einer Videokassette. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den jemals gelöscht habe.
Hm.
Weil ich den einfach wirklich so unglaublich toll fand damals. Da gibt es auch einen ganz einfachen Grund, weil ich das Gefühl hatte, als Fantasy-Leser hier endlich mal ernst genommen zu werden.
Ah, verstehe.
Das alte Thema, das wir immer mal haben, wenn wir über Barbarenfilme reden, die ich ja mittlerweile echt zu schätzen gelernt habe und sie auch durchaus mögen möchte vor allem. Aber damals, da dachte ich halt immer, Mensch, es gibt so viele unterschiedliche Facetten und Spielarten des Fantasy, warum muss es denn immer sowas sein? Also warum sind es immer irgendwie 50er Jahre König Artus Filme? Musketiere oder Muskelklumpen?
Ja.
So, und dann kam halt Highlander um die Ecke und dachte so bei mir, ja genau. Also so möchte ich das mal sehen. Also ich meine, man könnte sogar noch ein bisschen weiter treiben und sagen wir mal, wirklich richtig High Fantasy draus machen. Sagen wir mal, die Budgetbeschränkungen waren mir natürlich klar. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch das habe ich damals gedacht, vielleicht etwas naiv, aber von all den zigtausend Filmen, also gerade natürlich den Videothekenfilmen, aber ich würde auch sowas wie Terminator mit reinziehen wollen, die sich aus Budgetgründen darauf verlegen, ihre Story in unserer Welt, in unserer Zeit stattfinden zu lassen. Hier ist der Einzige, der für mich zumindest da funktioniert.
Ja, weil es natürlich auch keine, also die Art und Weise, wie New York hier dargestellt wird, nicht der von uns wahrgenommenen Realität, dass echt New Yorks Anno 1985 entspricht. Das
absolut, ist, absolut. Aber
das
eben
ist ein Musikvideo New York, was wir hier
sehen. Aber eben auch vielleicht, weil eben, sagen wir mal, immer mal wieder in die Vergangenheit geblendet wird, was ich immer sehr, sehr, sehr clever finde. Aber es ist eben so, deswegen sagte ich nämlich auch gerade Terminator und natürlich, ja, das ist, da lehne ich mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster, man möge es auch nicht allzu ernst nehmen. Aber trotzdem zu sagen, wie, hey, wir haben hier eine geile Prämisse und wir haben haben Kohle für genau 10 Minuten.
Ja.
Und dann, jetzt stecken wir alles da rein und zeigen euch, wie geil es sein könnte. Und danach lassen wir dann irgendwie Michael Biehn und Arnold Schwarzenegger nur noch durch Los Angeles rennen.
Ja.
Das fand ich halt, ich meine, das ist ja bei Terminator dann auch nicht unbedingt so, aber trotzdem grundsätzlich, ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele Filme dieser Art. Time Cop hatten wir schon mal. Oder Master of the Universe, darüber haben wir auch geredet.
Ja,
auch
unser Lieblingsbeispiel für sowas.
Total, ja, natürlich. Aber es ist halt einfach, wo ich finde es halt immer so schade, wenn man eben so eine coole Prämisse hat, die dann ehrlicherweise kurz nach den Credits irgendwie, also den Anfangscredits, finanziell ausgeschöpft ist.
Ja,
und mir dann halt nicht mehr viel bringt und ich dann halt mit 80er Videothekenkost abgespeist werde. Und hier im Highlander, wie gesagt, es ist ja nicht so, als hätten die mehr Geld gehabt, sondern ich habe das Gefühl, sie arbeiten cleverer mit dem, was sie haben und können eben ihre eigene Prämisse auf für mich zumindest überzeugende Art und Weise in ihren Film einbinden.
Also ich glaube, das eklatanteste zum Beispiel für Filme dieser Art hast du noch gar nicht gesehen, das ist nämlich, glaube ich, Freitag der 13. Teil 8, Jason Takes Manhattan, der ungefähr zu 2 Minuten in Manhattan spielt und der Rest der Zeit auf einem Boot, was Richtung Bucht von New York schippert und dann, wenn er ankommt, ist der Film dann auch fast schon vorbei. Also. Aber ich meine, ja klar, so kann es gehen. Und ich finde auch, der Film macht es relativ geschickt. Gerade bei dem Punkt, aber den du gerade beschreibst, er macht das sehr gut, findet aber bei mir auch schon die, so die erste massive Wahrnehmungsverschiebung statt zwischen dem Patrick Anno 91 oder wann auch immer ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und den Patrick der Jetztzeit. Ist nämlich, in meiner Erinnerung ist da viel, viel mehr Fantasy-Quatsch drin. Ist da viel, viel mehr Schottland im 16. Jahrhundert drin. Ist da vor allem viel, viel mehr Sean Connery drin. Das ist für mich ein Sean Connery-Film. Also ich habe das überhaupt nie in Frage gestellt, den Status als Sean Connery-Film, als du sagtest, Mr. Connery ist tot, Sir Sean ist tot, lass uns über Highlander sprechen. Ich dachte, klar, ist ein Connery-Film. Und dann gucke ich mir den Film an und denke mir, echt wenig Schottland, echt wenig Connery. Gar nicht so, sagen wir mal, gar nicht die Menge an Schauwerten, wie ich es in Erinnerung habe. Was nicht heißt, dass der Film schlecht aussieht. Der sieht zu keiner Sekunde schlecht aus. Weil ich meine, Russell Mulcahy kann selbst Hinterhöfe wunderbar in Szene setzen mit Nebelmaschinen und Beleuchtung doch und nöcher. Ich meine, selbst wenn Conor McLeod seinen Antiquitätenladen betritt, dann ist im Hintergrund wabert der Nebel, als er die Tür aufmacht zu seinem Geschäft.
Das ja, ja.
Wahrscheinlich im Treppenhaus.
Natürlich, das war das. So war das in den 80ern. Wir hatten immer eine Nebelmaschine dabei. Ja.
Aber es war eben eine sanfte Enttäuschung. Also es war nicht ganz das große Ding wieder.
Ja, aber das ist natürlich ganz, ganz clever beobachtet von dir. Aber es ist eben auch, ein Aushängeschild des Films, dass eben praktisch die Szenen, an die man sich besonders erinnert, die sind ja im Prinzip fast alle irgendwie in der Mitte des Films und dann sind halt irgendwie 10 Minuten oder so. Also ich meine, wenn Connery mal irgendwie eine Woche Drehzeit hatte, dann ist das vermutlich viel.
Ja.
Es ist eben es macht so einen Eindruck, es ist halt so ein Impact im Prinzip. Emotional für die Figuren, für die Handlungen, für die Handlungswendungen, was eben die Figuren eben auch über Jahrhunderte offenkundig mitnehmen und all das, dass eben auf den Zuschauer einen ähnlichen Eindruck halt macht und dass man das halt viel mehr im Vordergrund empfindet, als es tatsächlich vielleicht ist.
Und es ist jetzt auch kein, ich finde, allgemeingültiger Kritikpunkt, den man anwenden kann auf den Film, indem man sagt, so ja, ist ein bisschen wenig, deswegen irgendwie gleich irgendwie zweitklassig oder so. Also Don Vito, Marlon Brando findet auch im ersten Parteteil quasi in der zweiten Filmhälfte nicht statt.
Richtig.
Er ist quasi raus aus dem Film und darf zum Ende nochmal irgendwie am Tisch sitzen und sagen, ach, schön, dass wir alle beisammen sind.
Ja, ja.
Trotzdem geht man natürlich aus dem Film raus und denkt sich, boah, das war mal ein toller Marlon Brando-Film. Und ähnlich ist es eben auch hier. Also es ist schon sehr geschickt gemacht, auch hier von den Drehbuchautoren und von Mulcahy irgendwie dann auch Connery am Ende nochmal aufschlagen zu lassen.
Ja.
Das ist schon cool gemacht. Und wie gesagt, mein jugendliches Ich hat es noch ein bisschen mehr auch beeindruckt. Aber ich wünschte, ich hätte mir den Eindruck bewahrt. Ich habe den Film jetzt lange, lange Zeit nicht gesehen. Das war so eine der DVDs, die hier seit Jahren eingeschweißt im Schrank stand und ich mich nicht wirklich rangetraut habe, eben in der Erwartungshaltung, ich könnte ihn nicht mehr ganz so gut finden wie früher. Und ich fand ihn damals gut, jetzt nicht heraussagen, aber hat mich doch immer so, ich fand ihn schon immer ganz, ganz, ganz cool. Aber ja, das ist, ja. Ach, ich weiß nicht. Ich möchte nie sagen, die Filme sind schlecht gealtert. Ich glaube, ich bin einfach schlecht gealtert. Das ist einfach der Punkt.
Also, ich möchte da nicht mal widersprechen. Aber nein, überhaupt nicht. Nochmal, ich verstehe das ja auch total. Aber ich glaube,
ich habe halt nicht gelacht. Ich hoffe, das hast du gemerkt.
Schade eigentlich, weil ich habe Witz gemacht. Aber
auf meine Kosten, verdammt.
Ja, dafür bist du auch da, oder nicht? Also jedenfalls ist es ja dann doch so, dass eben, wie ja sehr häufig eben auch einfach eine, also gerade bei solchen Sachen, die uns eben irgendwo in der Jugend über den Weg gelaufen sind, dass das eben eine sehr, sehr emotionale Geschichte ist. Und ich muss halt feststellen, dass mich Highlander jedes Mal, wenn ich ihn sehe, und ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, also richtig, richtig lange, was vielleicht auch so ein bisschen an seinem eigenen Erbe liegt oder so, aber auf jeden Fall, dass dieser Film mich emotional total mitnimmt.
Ja.
Das ist so seltsam, weil der Film ich meine, er drückt ja schon ab und an mal auf Tränendrüsen oder zumindest auf die Melodrama-Drüse, wenn es eine solche gibt. Ja. Und das kann halt auch voll nach hinten losgehen. Ich kann auch total verstehen, wie man das eben zum Beispiel nicht mögen kann, dass man sagt, und wie, was soll das denn jetzt und hat sich der Film das verdient und all das. Und wenn jetzt eben nicht gerade Freddie Mercury noch singen würde, würde es auch vielleicht gar nicht so funktionieren. Und das ist vermutlich auch alles richtig. Mhm. Und dennoch ist es aber eben so, dass mich das eben tatsächlich auch sowas wie zum Beispiel, was ich Heathers Ableben eben total emotional trifft. Jedes Mal.
Ja.
Und das, ich meine, vielleicht, weil ich weiß, dass Who Wants to Live Forever gleich gespielt wird. Aber es ist eben, ich glaube, ich kann mich in die Idee, die hinter dieser ganzen Unsterblichkeitsnummer da steckt, so gut rein versetzen und einfach zu sehen. Es geht eben nicht nur um diese ganzen coolen Vistas und die Schwertkämpfe und all das. Das ist so klar, das ist so das Salz in der Suppe, die Butter auf dem Brot, der Grund, warum wir klar ein Kinoticket kaufen. Ja. Aber einfach so diese Vorstellung eben der Highlander zu sein, der da eben, also der Unsterbliche zu sein, der durch die Jahrhunderte geht und eben links und rechts halt seine Freunde verliert und seine und sich nicht traut, sich eben zu binden, weil er dann eben wieder jemanden irgendwann begraben muss und all das. Ich finde das eine ganz, 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 ganz anrührenden Aspekt und ich finde das dem Film super hoch anzurechnen, dass sie sich davor nicht scheuen. Genau diesen Aspekt genau in seinem gesamten Melodrama eben auch so auszuspielen. Ein bisschen schwierig finde ich allerdings tatsächlich immer noch, dass eben eine relativ interessante, starke, sympathische Figur wie Heather, die er dann eben in den Highlands lässt, dann quasi ein paar hundert Jahre später ersetzt wird durch eben hier Brenda. Mhm. Die, ja, ich weiß nicht, also ich hab, ach Gott, ich hab mein Problem mit dieser Figur.
Ja, sie hat eben ihr wirkliches Gewicht genommen. Ich meine, Roxanne Hart gibt sich alle Mühe, aus dem wenigen, was sie hat, das meiste zu machen. Aber eben auch dadurch, dass gegen Ende des Films oder nicht ganz im finalen Kampf, aber quasi in der vorletzten Begegnung zwischen MacLeod und Kurgan eben er immer nochmal Heather referenziert und eben sagt, er habe sie vergewaltigt und so weiter und so fort und eben nochmal so das Ganze, das ist Pathos richtig mit der großen Suppenkelle irgendwie, die auf den Teller, in den Teller gegossen wird und das tut auch nochmal so richtig weh und ich verstehe total, was du beschreibst da bei diesem großen Melodrama und dem Mut zum Melodrama, was der Film eben auch hat. Ich finde das auch stellenweise richtig gehend beeindruckend und das wirkt eben auch und da kann eben Brenda wirklich nur verblassen. Ich wünschte mir, sie wäre einfach nicht da, ganz ehrlich. Ich wünschte mir sowieso der ganze Subplot um die Detectives und das ganze New York Police Department wäre einfach nicht da.
Der führt ja auch nirgendwo hin.
Nein, es wird irgendwo hin. Die Figuren verschwinden einfach irgendwo aus dem Film.
Also. Ja, es ist nur dazu da, um halt dann eben
aber es wird doch Phantombild gemalt und dann geht die Polizeijagd so richtig los und dann passiert nichts.
Richtig. Ja. Das ist eigentlich, der ganze Plot ist nur dazu da, damit MacLeod was zum Legen hat.
Ja.
Und das ist halt, das ist wirklich genauso gemein, wie ich das gerade formuliert habe, nehme ich das halt heute wahr, weil es ist ja schon so, dass der Film sich viel Mühe gibt, eben Brenda als clevere, unabhängige Frau zu etablieren, die sich halt in dieser chauvinistischen Männerwelt in der Polizei, die irgendwie komplett nur aus Trotteln besteht, halt zu beweisen und sie ist diejenige, die halt das Geheimnis der Unsterblichen quasi lüftet, weil sie halt so neugierig ist und all das und eben auch nicht locker lässt und all das. Die Figur hat halt ganz viel Ansatz, durchaus gut zu sein und sie ist nicht mal wirklich schlecht geschrieben. Und
das ist die weniger coole Version von Nancy Allen in Robocop.
Im Prinzip ja. Mhm. Also doch durchaus. Und Roxanne Hart gibt sich eben auch wirklich viel Mühe. Das Problem ist nur, dass eben, sagen wir mal, der gesamte Stil, den sie halt für sie, also für hier Brenda Wyatt, ausgesucht haben. Also der Film ist halt sehr, sehr stilsicher. Ne? Alle Kostüme sitzen einfach mal komplett. Die sind einfach so, so auf den Punkt. Die sind praktisch und sie sind cool und sie sind eben zeitgemäß, also damalige zeitgemäß. Und weiß nicht, dass er die ganze Zeit mit dem Trenchcoat rumrennt und alles so ein bisschen ins Noirige spielt, erklärt sich halt spätestens dann, wenn er halt dieses Schwert da rauszieht und eben der ganze Look von Clancy Brown ist brillant und all das. Und dann kommt eben Brenda Wyatt an, die eben eine clevere Autorin sein soll und eine begnadete Gerichtsmedizinerin und ja, genau. Eine Expertin für alte Schwerter ja, und noch alles. Und sie sieht ehrlicherweise aus wie irgendeine... Also, sieht aus wie ein Doofchen, verdammt noch eins. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll.
Na, sie wird auch behandelt wie ein Doofchen, was eben komisch ist, weil man muss ja sagen, dieser ganze Kriminalsubplot, dieses Procedural, was ja irgendwo in Highlander drin steckt und dann irgendwann ja. vergessen wird, ist ja, ja tatsächlich, dreht sich um eine Mordserie, bei der Menschen in New York enthauptet werden, und zwar ja. reihenweise. Ja. Und trotzdem kann kein Polizist außer eben ihr sieht davon ab, ständig Witze darüber zu machen. So von wegen, ach, arbeitest du wieder an Serienmorden? Du, ach komm hier, das ist doch alles, ach Quatsch. Hier,
genau.
Komm, liegt schon ja. wieder ein Toter ohne Kopf in der Ecke. Ja, naja, man gewöhnt sich dran, so. Ja. Das ist so, es ist merkwürdig.
Ja.
Ich sag nicht, Filme müssen irgendwie unseren Ansprüchen an dem, was wir als Realität wahrnehmen, verhaftet sein, aber es nimmt eben diesem ganzen Thriller-Subplot jegliches Gewicht und ihrer Figur eben auch.
Richtig.
Und weil ihre Arbeit im Grunde als überflüssig klassifiziert wird.
Ja, total. Aber ich meine, der Blick auf die Polizei ist natürlich nicht uninteressant, was das angeht. Also gerade hier, was hier nicht Nash, wie heißt er noch gleich? Garfield, glaube ich, ja.
Genau.
Angeht, der eben offenkundig auch immer so zur Polizeibrutalität tendiert und gleichzeitig ein völliger Nappel ist und all das. Also nicht interessante Kommentare, die da drin sind.
Ja.
Also sagen wir mal, viel Sympathiepunkte heimst die Polizei hier nicht ein. Genau, aber jetzt, um nochmal ganz kurz auf diesen Designpunkt einzugehen, also weil es ist mir so elendig aufgefallen gestern. Ich wusste immer, irgendwas stört mich an Brenda. Ich wusste aber nie genau was, weil an der Rolle an sich liegt's nicht. An ihrer, also praktisch an ihrer Funktion im Film liegt's nicht. An dem Spiel von Roxanne Hart liegt's ehrlicherweise nicht. Und gestern ist es mir zum ersten Mal quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich den Film gesehen habe. Ja. Es ist wirklich ihr Stil, den sie ihr gegeben haben. Wenn sie ihm, wenn sie da dieses Date hat, in dem sie MacLeod aushorchen möchte, sie macht halt die Tür auf und hat halt diesen Flusenpony und diesen Puschelschwanz am Hinterkopf und dazu Glitzeroberteil. Also ich frage mich wirklich, farbenblinde
Kostümbildner, HR-Designer.
Hat sich denn das aus... Es spricht halt so komplett gegen alles, was diese Rolle aussagen soll und was ihrer Funktion in dem Film tatsächlich entspricht. Und das finde ich halt wirklich seltsam bei einem Film, der sonst ansonsten so auf dem Punkt ist mit allem, was er tut. Und wenn man sich eben die Klamotten anguckt von Ramirez und eben die Darstellung der Schotten ganz am Anfang oder eben auch Heather oder Rachel oder jede andere Frauenfigur, die da auftaucht. Oh ja. Und bei ihr verkacken sie es eben so auf so unglaublich ganzer Linie, dass es fast gewollt ist. Und dann frage ich mich so ein bisschen, warum.
Ja, es fällt extrem auf. Also das wichtigste Attribut von Brenda ist einfach erstens da zu sein, zweitens weiblich zu sein. Und ansonsten ist sie einfach nur dabei. Sie ist ja auch unglaublich früh, wird sie in die Handlung eingebunden und genau verbringt auch Zeit mit MacLeod, hast du ja gerade beschrieben. Und da treffen ja auch Kurgan und MacLeod zum ersten Mal aufeinander und es gibt diesen Kampf und die steht einfach die ganze Zeit nur dabei rum. Und ich frage mich, wieso ist sie überhaupt dabei? Wo ist die Notwendigkeit in dem Moment, sie in diese Szene einzubinden, außer sie irgendwie als Damsel in Distress zu zeigen, woraus dann aber auch nichts gemacht wird. Aber das ist eben auch alles so richtig schön konsequenzlos. Das stört mich hier und da an dem Film. Ich möchte jetzt auch gar nicht so auf den Negativaspekten rumreiten. Deswegen, ich meine, wir können auch gleich Brenda sein lassen. Aber ich bin froh, dass wir uns da zumindest einig sind. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich neben ein, zwei anderen Sachen doch sehr störte. Und dann kommen ganz viele Sachen, die ich auch sehr, sehr mag an dem Film. Keine Sorge. Aber Brenda tatsächlich ist ist einfach eine schwache Figur im Vergleich zu Heather und von dir auch richtigerweise erwähnt Rachel, die ja auch eine wunderbare Backstory hat, auch wieder ganz großes Melodrama, was übrigens in der US-Kinofassung fehlt.
Ja, ja.
Die ganze Beziehung zwischen den beiden ergibt herzlich wenig Sinn. Ja. Und dieses It's a Kind of Magic, was eben auch in dem Queen-Song zitiert wird, hat in der US-Kinofassung, habe ich mir angelesen, überhaupt keinen Kontext, weil dieser ganze Flashback zum Zweiten Weltkrieg fehlt.
Ja, was aber eine ganz, ganz tolle Szene ist. Auch der Übergang ist aber ganz, ganz toll, wie das halt da explodiert und dann direkt in die Kamera rennt und alles um ihn rum fliegt in die Luft und das ist wundervoll. Wundervolle Szene.
Ja. Wofür schlägt doch dein Herz, wenn du an Highlander denkst?
Ja, naja, wie gesagt, also diese ganze Sache, die wir vorhin hatten mit den ganzen Akzenten und all das, die kann ich halt nur sehr, sehr bedingt nachvollziehen, weil ich habe ihn irgendwann mal auf Englisch mir angeguckt. Einfach weil es, keine Ahnung, das sind halt so Dinge, die tut man im Studium. Und meistens mache ich das ja auch, wenn wir jetzt hier für einen Podcast über Dinge reden. Ich gucke sie ja meistens im Original, wenn ich der Sprache mächtig bin. Oder es eben keine anderen Versionen gibt, logischerweise, wie jetzt gerade zum Beispiel im asiatischen Filmgeschäft. Aber ich habe ihn irgendwann mal auf Englisch gesehen, habe für mich beschlossen, nö, brauche ich nicht. Ich möchte ihn gerne so gucken, wie ich ihn eben damals erlebt habe.
Okay.
Da habe ich halt auch viel, viel mehr Spaß dran, weil dann eben auch, glaube ich, ganz viele von den wahrgenommenen unfreiwillig komischen Momenten einfach mal völlig, völlig verschwindet, weil eben die deutschen Synchronsprecher allesamt absolut auf der Höhe ihres Schaffens sind.
Ich gebe dir absolut recht. Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ich gucke auch 99% aller Filme im Original. Ich habe ihn diesmal auf Englisch gesehen und ich habe nach der Hälfte der Zeit das zwar bedauert, bin dann aber dabei geblieben. Aber ich habe mir spätestens, als dann eben Christopher Lambert gegen Ende die Kamera guckt und eben sagt, there can only be one, gedacht, meine Güte, das klingt im Deutschen so viel besser.
Ja.
Weil man hört ihn schon an, er ist bemüht, sowas wie einen authentisch, möchte ich mal unbedingt sagen, schottischen Einschlag, aber wie ein Native Speaker zu sprechen, aber das ist eben wirklich schwierig, weil er ist eben ein Franzos. Und ich glaube, er kommt aus dem französischsprachigen Teil von Kanada.
Ja, ja, genau. Und
Sean Connery ist total dodgy, also der Dialekt, was Connery da macht, ist eben, naja, he's been to many places.
Ja, ja. Genau, aber auf Deutsch funktioniert das eben alles ganz, ganz wunderbar. Ich finde den Film halt sehr, 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 sehr zitatfreudig natürlich. Ich mag einfach diese Übergänge. Du hattest vorhin schon gesagt, die ersten 10 Minuten. Zum Beispiel, ich kriege da jedes Mal Schauer, kalte, heiße Schauer.
Es ist so
unglaublich gut gefilmt. Ich erinnere mich auch da wieder ganz genau, wie ich den das erste Mal gesehen habe und dachte, was ist denn jetzt los?
Ja.
Wie? Ich dachte, ich gucke hier einen Fantasy-Film. Warum muss ich jetzt auf einmal Wrestler mir angucken? Und dazu nicht mal besonders gute. Also, oder interessante zumindest für mich damals. Und all das. Und dann, wenn dann eben der Übergang im Prinzip zu dem Clan McLeod halt praktisch die gerade den Hügel da stürmt und wie geht und dann eben Michael Caymans Musik halt einsetzt. Oh, jedes Mal. Also es ist ganz, ganz, ganz große Kinoemotionen bei mir. Es ist wundervoll. Und das schafft der Film halt öfter mal. Nicht durchgängig, nicht jedes Mal, wenn er es tut. Und manchmal denke ich auch irgendwie, okay, warum haben wir jetzt die Rückblende? Aber die ist ganz witzig. Also ich mag ja zum Beispiel dieses Duell. Das betrunkene Duell mag ich ja immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde es wirklich komisch. Aber die Platzierung der Rückblende ist relativ beliebig, hatte ich so das Gefühl. Aber ich mag sie trotzdem. Finde ich ganz, 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 ganz hübsch. Aber ansonsten macht er viele Sachen sehr, sehr richtig. Wir hatten ja gerade schon eben die Zweite Weltkrieg-Nummer mit Rachel und eben auch der Auftritt von Connery ist auch ganz wundervoll, wenn er da eben über die beiden, die gerade ein Schäferstündchen hinter sich haben, irgendwie rüberspringt mit seinem Pferd und so. Ist toll. Klar, Kurgan ist sowieso großartig. Das Kostüm, also vielmehr die Rüstung, die er ganz am Anfang trägt, ist der Brüller. Wundervoll, wundervoll. Ich möchte, am liebsten hätte ich irgendwie hier eine Actionfigur davon. Das ist ich finde den ja so klasse mit diesem Schädelhelm und
ja, der Look ist toll, das geht fast.
Und auch später, wenn er dann eben diesen Punk-Look hat, der ist auch cool. Ich hatte tatsächlich einen Klassenkameraden, der mich immer sehr an Clancy Brown in der Rolle erinnert.
Oh, das hört er bestimmt gern.
Ich hab's ihm damals gesagt, er fand's nicht schlecht. Er hat auch gerne irgendwie irgendwie sowas wie New York vor sich hin gesungen in der Stimmlage oder eben vergib mir Vater, ich bin ein Wurm und sowas gesagt. Also ich glaube, er mochte das, glaube ich, ganz gerne. Hatte eben auch so eine Lederjacke und all das. Er hatte relativ kurze Haare, keine Glatze, aber ich mochte ihn. Ein lieber Freund, den ich damals in der Schule hatte, auf jeden Fall. Genau, aber der ganze Look ist halt echt klasse.
Ja, ich meine, der Jetztzeit-Look ist auch sehr organisch. Also es wirkt tatsächlich so so hätte sich der Look vermutlich, gäbe es wirklich Menschen, die mehrere hundert Jahre leben oder vielleicht sogar so Jahrtausende leben wie Ramirez, dass sie sich so entwickeln, eben auch was ihren Look betrifft, dass sie sich im Grunde treu bleiben, aber dann eben schon sich dem zeitgenössischen Geschmack anpassen. Also so sieht das vermutlich auch aus. Es wirkt tatsächlich sehr authentisch in dem Kontext des Films. Ja.
Ich finde auch das, ich meine, der Film geht nicht so irrsinnig aktiv drauf ein, aber er hat natürlich schon diese Frage im Hintergrund, wie findet man sich denn eigentlich zurecht, wenn man mehrere tausend Jahre auf der Erde ist, ne? Und der, wenn Kurgan eben tatsächlich einer der Kurgisen ist, dann kann er halt bis zu 6000 Jahre alt sein, rein rechnerisch. Und Ramirez sagt ja auch, er sei, was hat er,
2500 Pi mal Daumen,
ja. Und all das, und dann ist halt schon die interessante Frage, wie geht man denn damit um? Ne? Also was ist ja auch die Frage, die sich häufig bei Vampirgeschichten zum Beispiel stellt. Also was ich, Anne Rice macht das ja sehr, sehr gerne mit Lestat. Ja. Also dass sie halt Vampire hat, die halt einfach so ihren alten Sitten so verbunden sind, dass sie irgendwie mit der neuen Welt nicht klarkommen. Mhm. Und dann eben andere wie Lestat selber, die eben sich total anpassen und so. Und das hast du halt hier in dem Film auch. Genauso wie auch die Frage eben, wenn du so lange lebst und so viele Leute hast kommen und gehen sehen, in einem Zeitraum, der dir selber vermutlich als sehr, sehr kurz erscheint, ne, was sind schon 80 Jahre für dich, wenn du schon 2000 hinter dir hast, ne? Wie geht man damit um? Und in, hier Clancy Browns Figur zeigt einfach ziemlich deutlich, dass es Kurgan einfach mal scheißegal ist.
Ja, natürlich, ne? Klar.
Ob die jetzt leben oder sterben oder überfahren werden oder irgendwas, ist so völlig Bums. Wie ihn jedenfalls, ne? Aber McCloud sieht es natürlich etwas anders.
Nee, das Leben für Andreas wird natürlich bedeutungslos, weil es, wie du schon richtig beschreibst, relativ in der Länge zu seinem eigenen dem gleicht, was für uns vielleicht die Lebensspanne ist einer Feld- und Wiesenmaus oder so.
Ja.
Weil die eben, das sind einfach, wir sind Gewürm für ihn. Also.
Ja, ja.
Und auch zu Recht, ich meine, Clancy Brown bringt das auch überzeugend drüber. Eine Frage, die ich mir gestellt habe im Kontext, wie geht man eigentlich damit um, ist, dass sie ja schon offensichtlich Kammspuren und Narben, Verletzungsspuren und sowas bewahren, ihr Körper im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende und einfach Clancy Brown, also nicht Clancy Brown, Entschuldigung, Christopher Lambert und Sean Connery sie aussehen wie aus dem Ei gepellt. In ihrer jeweiligen Zeit, aber eben schon sehr alt sind. Also Christopher Lambert ist dann eben auch, also McCloud auch irgendwann sehr alt. Aber sehen beide eben sehr, sehr neu aus, noch sehr gepflegt, wie Neuwagen. Und Clancy Brown sieht eben aus wie jemand, dem schon mal der Hals aufgeschnitten wurde und so.
Ja, ja, ja.
Und er hat auch immer Löcher im Gesicht, oder zumindest in den Ohren.
Interessanterweise genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, und zwar genau bei dem vorhin erwähnten Duell, wo eben McCloud halt etliche Male in den Bauch gestochen wird mit dem Degen. Ja. Und ich dachte so bei mir, ja, also abgesehen davon, dass es ihn ja nicht umbringt, aber offenkundig ja wehtut, ist natürlich schon eine interessante Frage, wie viele Narben hat er eigentlich am Bauch? Und wenn er dann eben auch, um Brenda zu beeindrucken oder zu beweisen, dass er ein Unsterblicher ist, sie halt in den Bauch pieksen lässt, denke ich so bei mir, Alter, muss er eine Schatz, eine Landkarte irgendwie auf dem Bauch haben.
Also ja, vermutlich. Ja. Aber ich bin immer noch gedanklich so ein bisschen bei den ersten 10 Minuten, weil die sind so fantastisch, die ganze Choreografie ist toll, das Wrestling-Match ist toll. Ich finde, also was mich heute, ich wollte mir nur mal kurz diese Notiz unterbringen, was ich mir das diesmal aufgeschrieben habe, was mich wirklich beeindruckt, ist dieser sehr gute Einsatz dieses Stuntmans, Peter Diamond, der hier
Fasil
spielt, zu Beginn, der eben weil er ungefähr doppelt so alt ist oder fast doppelt so alt ist wie Christopher Lambert zu der Zeit, ja, überhaupt nicht wirkt, als könne er es mit ihm aufnehmen. Und er einfach, also Peter Diamond, einer der lang gedientesten britischen Stuntmen war in der Filmgeschichte und ein, ja, einfach ein sehr, sehr fitter Mann in dem Alter, das unglaublich gut rüberpackt, rüberbringt, ja, unglaublich überzeugend. Ja. Das finde ich immer irgendwie so toll, weil mein erster Impuls ist immer, wenn ich die beiden sehe, zu denken so, ach ja, der alte Mann, das sollte ja kein Problem sein. Und dann legen die beiden los und die Schwerter klingen, krachen gegeneinander und das hat alles auch so ein Wumms und so ein Gewicht und es ist kein leichtfüßiger Kampf, sondern eben auch wirklich jeder Schlag hat ein unglaubliches Gewicht und diese ganzen Pyro-Effekte noch dazu, das ist schon uff. Und überhaupt der Mut, also den Protagonisten des Films, den Helden, ob es jetzt ein Anti-Held oder ist oder nicht, darüber kann man streiten, als Mörder zu zeigen, quasi in den ersten 10 Minuten, der einem anderen Mann den Kopf abschlägt, erstmal völlig ohne Kontext.
Ja, klar.
Ne? Ist schon nicht unmutig, möchte ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist, ich meine, es ist natürlich auch so, meine Christopher Lambert zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bestenfalls bekannt aus Greystoke.
Ja, richtig, klar.
Und damit natürlich auch, sagen wir mal, nicht unbedingt als der Held erkennbar. Also wir sagen, also ich frage mich natürlich schon so ein bisschen, wie das Publikum das damals vielleicht wahrgenommen hat. Also zu sagen, man muss ja den Anfang des Films nicht unbedingt mit dem Helden verbringen.
Naja, ich meine, er ist auf dem Kinoplakat.
Ja, okay, das mag natürlich ein Hinweis sein, ja. Ansonsten aber eben natürlich, wir haben ja auch schon seine Erinnerungen halt ans Mittelalter, mehr oder weniger zumindest, oder vielleicht also Renaissance oder sowas. Aber
kein Mittelalter mehr, nee.
Nee, das ist, genau, was hat er, 1500
und was,
also Renaissance, ja. Genau, aber auf jeden Fall, also die Verwirrung, die man da irgendwie empfinden muss, wenn man noch nie was davon gehört hat, wenn man nicht die Hör zu hat, die einem erklärt, dass da unsterblich unterwegs sind, ja, und man einfach ins Kino geht und denkt sich, ups, was ist denn jetzt? Weil der Film lässt sich viel Zeit, bis dann eben tatsächlich Sean Connery als Erklärbär auftaucht.
Ja.
Und so, und auch das zum Beispiel finde ich gar nicht schlecht, weil die Verwirrung des Hauptdarstellers wird dann vom Publikum in gewisser Weise geteilt, zumindest über einen gewissen Zeitraum, ne? Weil er weiß nicht, was mit ihm passiert ist, er wird nur vertrieben und er ist halt da irgendwo in seiner kleinen Cottage und seinem Turm und dann kommt eben auf einmal dieser spanische V und erklärt ihm halt die Welt. Das ist schon, genau. Aber dafür finde ich zum Beispiel die Montage auch wieder relativ gelungen. Ich habe diesmal auch ein bisschen drauf geachtet, weil ich mich an die Montage zwar relativ gut erinnerte, aber ich dachte bei mir, aber ist das überzeugend, das alles in so kurzen Zeitraum zu zeigen? Also ich meine, wir hatten darüber geredet, als wir über Yoda und Luke Skywalker gesprochen haben, wie schnell das tatsächlich dann funktioniert in so einer Montage. Aber ich fand es gar nicht schlimm. Einfach weil sehr, sehr viel Information in sehr, sehr kurzer Zeit von Sean Connery rübergebracht werden.
Reicht mir
das eigentlich fast aus.
Ja, ich finde tatsächlich auch im besten Sinne ökonomisch erzählt. Das hat eben auch manchmal den Nachteil, dass bestimmte Handlungsstränge oder Figuren einfach so hinten rüberfallen und nicht mehr thematisiert werden. Also alles, was zum Beispiel diesen Kriminalplot betrifft, aber eben auch McLeods Familie, die irgendwann einfach aus der Handlung rausfällt und das ist einfach gar kein Thema mehr.
Und die kommt ja dann wieder in der Fernsehserie.
Ja, klar. Ich meine, einiges kommt im späteren Verlauf der Filmreihe und der Fernsehserie wieder und das wenigste davon war gut, aber das ist eben ich finde es in dem Film eben nicht vermissenswert. Ich habe jetzt auch beim diesmaligen Betrachten, und das ist jetzt wirklich schon das 6., 7., 8. Mal, dass ich den Film gesehen habe, auch gefragt, stört es mich wirklich oder ist es jetzt nur, weil ich versuche, ein bisschen kritischer hinzublicken und ich glaube, es ist Letzteres. Tatsächlich, als ich den Film bis dato immer wieder gesehen hatte, mehrfach, hat mich nie gestört, zum Beispiel, dass einfach die Familie von McLeod verschwindet oder dass die Kriminalhandlung verschwindet. Mhm. Bestimmte Figuren einfach, wenn sie ihre Zahnrädchenfunktion im Plotgetriebe erfüllt haben, dann einfach irgendwie so rausfallen und einfach verschwinden. Das ist für mich komplett in Ordnung. Auch, ich meine, das Zusammentreffen zwischen McLeod und Ramirez ist ja auch so, es ist merkwürdig einfach. Also auch die Selbstverständlichkeit, mit der die beiden sich begegnen und auch miteinander anfreunden und dann auch Ramirez aus der Handlung abtreten darf, ist so alles so ein bisschen abrupt und merkwürdig, aber emotional, es ist erzählerisch nicht elegant, aber emotional finde ich es komplett befriedigend.
Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass es erzählerisch nicht elegant sei. Mhm. Weil eine ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich bin zum etwas anderen Schluss gekommen. Mhm. Und zwar, ja, also sagen wir mal, rein von der vom Drehbuch her. Hm. Es ist halt einfach ökonomisch und wir fragen nicht weiter nach, wir müssen halt zum nächsten Punkt kommen und dann und Connery ist halt nur 3 Tage am Set. aber was wir da sehen, sind ja, sagen wir mal, Rückblenden im weiteren Sinne und sagen wir mal, im genaueren Sinne sind es ja die Erinnerungen von McCloud. Ja. Und ich verstehe schon, dass der Film ja auf diese Art und Weise und auf die Art und Weise, die halt dieser MTV-Regisseur halt wählt, zumindest für mich es plausibel macht, dass das eben die Erinnerungen von jemandem sind, der eben, sagen wir mal, vielleicht auch nicht die gesamte Geschichte erinnert. Sondern eben darüber gedacht, die Sachen sind mir jetzt gerade wichtig, auch auf emotionaler Ebene, und diese ganzen Rückblenden werden ja immer getriggert, wenn irgendetwas passiert, was ihn irgendwie an etwas erinnert. Und dann sind die ja teilweise zumindest auch nicht ganz in der chronologischen Reihenfolge und so. Also praktisch, also wenn man sagt, ja, ich erinnere mich daran, was für ein guter Freund Ramirez ist, dann erinnere ich mich halt an die einzelnen Punkte und ach ja, Mensch, damals bin ich mit dem Hirsch da gerannt und so. Mhm. Na, und dann, ach, ich konnte ja gar nicht schwimmen, bis er mich da reingeschubst hat vom Boot und diese ganzen Sachen. Und so funktionieren ja Erinnerungen meistens auch. Man denkt ja nicht in der Geschwindigkeit und in der komplett genauen Reihenfolge, wie etwas tatsächlich passiert ist. Mhm. Von daher finde ich das schon plausibel, möchte ich es mal nennen.
Wie plausibel erscheint dir diese ganze, die Unsterblichen, die miteinander befreundet sind, Geschichte? Zum Beispiel die Tatsache, dass er da in New York dann noch seinen alten Freund trifft, der Sundar Kassagir, dem man auf der Brücke im Park begegnet und ach komm, schön dich hier zu sehen und so weiter und so fort. Das fand ich so, ich finde es wirklich ein bisschen aufgesetzt.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn halt einfach man über so viele Jahrhunderte unterwegs ist, ja, dass man dann irgendwann anfängt, Leute zu suchen, die so sind, oder die zumindest die Erfahrungen teilen, die man selber hat. Und dass die eben nicht permanent auf der Suche sind nach Köpfen,
ja,
find ich auch durchaus plausibel, dass man sagt, ja, du, pass mal auf, ehrlich, weißt du, wir merken es doch alle, die Zeit der Zusammenkunft ist noch nicht gekommen. Ja, und ja, klar, wir könnten uns jetzt hier duellieren und ich bin dann noch ein bisschen stärker oder du. Mm. Aber eigentlich habe ich darauf gerade gar keinen Bock. Ja, und so. Und dass man halt wie Gemeinsamkeiten hat oder dass man wie gemeinsame Dinge halt so. Also ich verstehe schon, dass das halt irgendwie über die Jahrhunderte sich eben solche Zweckgemeinschaften finden. Eher stelle ich mir die Frage, welchen Anlass sieht Ramirez eigentlich, ausgerechnet Connor McCloud zu trainieren?
Ja, die ganze Mythologie des Films ist eben so, ist ein wenig diffus, möchte ich sagen. Das ist auch nicht verkehrt. Zumindest erlaubt sie auch gewisse Freiheiten, die eben auch die Sequels und dann die Fernsehserie bis zur Erschöpfung ausschöpfen, sehr rhetorisch, sehr elegant. Aber hier und da sorgt sie bei mir schon für Stirnrunzeln, weil man schon den Eindruck hat, da gibt es genau zwei Parteien von Unsterblichen. Die einfach heiß sind, Köpfe rollen zu sehen und anderen die Köpfe abzuschlagen. Und da gibt es die sagen, nö, du weißt so, ich bin komplett mit mir im Reinen. Also ich bin einfach unsterblich und ich bin ein Guter. Freundlich mit anderen Unsterblichen.
Nee, ich sehe es aber anders, entschuldige bitte. Und ich glaube auch nicht, dass der Film nur so salopp im Vorbeigehen irgendwie klar macht. Ich glaube, dass er schon dann eine klare Bestellung bezieht. Und zwar einfach zum Beispiel in dem Punkt, dass, also Facile zum Beispiel am Anfang scheint kein Böser zu sein. Die beiden kennen sich, die beiden haben offenkundig schon miteinander gesprochen und Christopher Lambert gibt ihm ja die Chance, das jetzt nicht machen zu müssen.
Ja.
Aber offenkundig ist ja eben, sagen wir mal, das scheinen die ja zu spüren, deswegen treffen die sich ja alle in New York. Also vorher waren sie halt auf der ganzen Welt verteilt und versuchen sich halt entweder fernzuhalten von allem, dann sind sie halt weniger stark, ja, und können dann vielleicht auch leichter besiegt werden. Oder, so wie Kurgan, versuchen halt so viel wie möglich umzubringen, um halt besonders stark zu sein, wenn die Zeit der Zusammenkunft halt da ist. Und jetzt, wenn eben Facile auf McCloud trifft, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass sie unter Umständen früher schon miteinander zu tun hatten und nicht auf unbedingt feindlich gesinnte Art und Weise, sondern dass sie sagen, okay, jetzt ist aber eben nur mal die dumme, also praktisch, wir erleben hier die Antwort auf die Frage, die McLeod Ramirez stellt. Wenn wir die einzigen beiden wären, die noch übrig sind, würdet ihr meinen Kopf nehmen?
Ja.
Und dazu gibt es ja keine Antwort. Ja, und klar. Genau die gleiche Frage stellt sich dann eben logischerweise auch, wenn hier Castagir eben auf McLeod trifft und all das. Nur dass eben Kurgan ihn den halt zuerst trifft.
Ja, richtig.
Platten macht und all das. Und natürlich, klar, später, und das ist natürlich überhaupt nicht Teil des Films, aber das ist genau das, was du gerade sagtest, später gibt sich ja die Fernsehserie vor allem viel, viel Mühe zu erklären, wo kommen denn die eigentlich alle her, was treibt die eigentlich alle an, was haben die für Agenden.
Ja.
Und dann gibt es ja den einen, der irgendwie der Priester geworden ist, weil er einfach nicht kämpfen will und dann irgendwie seit Jahrhunderten nur in der Kirche lebt und all das. Und wie gesagt, aber dann ist natürlich, sagen wir mal, Essig, wenn es dann eben um die reine Kraft halt geht.
Ja, ja.
Und so. Und ja, es gibt ja eben offenkundig auch noch Unsterbliche, die halt übrig sind, einfach deswegen, weil sie eben sich nie mit jemandem duelliert haben.
Ja. Ist der Kampf zwischen Kurgan und Castagir der, wo der bei Marine beiwohnt, der dann später ins Krankenhaus
geliefert
wird?
Ja, genau.
Okay.
Ja, und Castagir macht da keine besonders gute Figur bei, ehrlich.
Nee, überhaupt nicht. Kurz vor seinem Ableben schreit er irgendwie, Daddy, Daddy, help me. Also, zumindest im englischsprachigen Original.
Echt?
Ja. Nicht. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das hat mich auch überrascht, weil das tatsächlich eine Dialogzeile, die ich aus der deutschen Fassung nicht kenne. Und im Original schreit er, Daddy, Daddy, help me. Und wird dann irgendwie nochmal verfällt ins infantile Gehabe. Ich meine, was auch komplett okay ist. Ich meine, ich wäre der Erste, der sich, wenn ich mir des nahenden Todes bewusst wäre, wahrscheinlich die Hosen macht. Also, total okay. Ich bin ganz bei ihm. ich finde auch, also erstaunlich jetzt beim Wiedersehen, was heißt erstaunlich? Ich finde es überhaupt nicht erstaunlich. Erstaunlich finde ich eher rückblickend zu, mich daran zu erinnern, dass das Kriterium sieht aus wie Musikvideo oder in Videoclip-Ästhetik gefilmt, früher so als die ultimative Abwatsche
galt im
Film. Wenn das irgendwie in der Fernsehzeitung stand, dann war das so, das ist ein Videoclip-Regisseur. Das war heute, das ist irgendwie heute so ein Schandfleck wie Videospieladaption. Das ist einfach, das ist Leute, die eigentlich kein Talent haben, außer andere Leute oder Sets gut aussehen zu lassen. Und über Highlander las man eben immer wieder so, ja, in Musikvideo-Ästhetik. Und stimmt ja auch irgendwo her. Ich meine, dass eben auch die Ecke, aus der Russell Mulcahy kommt. Mittlerweile finde ich das aber eben genau die Szenen, die stärksten sind des Films. Also zumindest audiovisuell, wo ich merke, okay, wir machen hier ein kleines Musikvideo. Zum Beispiel also die ganze Kultus-Szene zwischen Brenda und McLeod. Duncan.
Ja,
genau. Ich nenne ihn Duncan.
Das ist aber Adrian Paul.
Bitte?
Das war Adrian Paul.
Entschuldigung, Connor. Richtig, danken. Ja, ich habe tatsächlich mehr Zeit mit Adrian Paul verbracht, einfach mit der Fernserie, weil sie eben auch, glaube ich, 150 Folgen geht, als jetzt hier mit diesem Film. Aber sorry. Connor natürlich. Das ist, ist natürlich höchst artifiziell und komplett drüber. Und
die sahen die doch aber immer alle aus.
Ja, fantastisch. Ich finde, die sieht super aus, die Serie. Und die Szene und überhaupt alles, was danach kommt. Dieses ganze Set hier mit diesem großen Silver Cup Logo, was über New York thront und also was sie da an einfach die Materialschlacht, die einem da geboten wird zuletzt. Meine Güte. Meine Güte.
Auf jeden Fall. Wundervoll. Ja. Ich mag ja auch immer noch den Kampf von Kurgan und Ramirez in dem Turm.
Mhm.
Auch völlig überkandidelt, ne? Irgendwie, keine Ahnung, einer haut irgendwie mit dem keine Ahnung, mit dem Knauf oder sowas gegen ein kleines Steinchen, aber die ganze Wand bricht auf mit Blitz und Donner und Feuer und natürlich der Nebelmaschine.
Ja.
Aber ich find's geil. Also,
nein, die ist richtig
das
gut.
Das ist halt. Ja, das, Da komme ich dann wieder zu der Filmation Mass of the Universe Serie, ehrlicherweise. Es ist einfach, ja, viel kann man ja da nicht machen. Ich meine, später können halt, weiß ich, Autos kaputt gehen und Fensterscheiben und hier der große Wasserturm und was nicht alles. Ja, ist halt ja. Bei dem Turm schwierig, aber sie machen einfach das Beste draus. Und das sieht halt ehrlicherweise manchmal ein bisschen aus wie in Jim Hensons Labyrinth oder so, aber es
ja,
ist,
wirklich.
Aber ich find's einfach echt cool
es ist, also das Commitment der aller Beteiligten, insbesondere eben der Set-Designer und Stunt-Leute und wer auch immer Pyrotechniker, die daran beteiligt waren, ist für mich unglaublich. Also was sie da einfach an Zerstörungswut in diesem, ja. In diesem vorletzten Szenario auf diesem Häuserdach unterhalb dieser Leuchtreklame da an den Tag legen, das ist irre. Ja. Also was da zusammenkommt, da passiert so viel, da hätten, glaube ich, andere Filme 3 Finales draus gemacht. Und es ist ja noch nicht mal das Letzte. Ich meine, die krachen ja dann noch durchs Dach und dann kommt erst der finale Schlusskampf, der dann nicht mehr ganz so toll ist, finde ich, der immer noch sehr, sehr schick aussieht. Ich finde, der so ein bisschen an den in die Jahre gekommenen optischen Tricks leidet. Also die sind nicht mehr ganz so toll. Die sehen eben alle sehr...
Diese aufgemalten Geister oder was das ist.
Ja, das
fand ich schon damals auch ein bisschen seltsam, ja.
Sie passen nicht so ganz in die Ästhetik des Restfilms, aber
ja.
Besitzt fast die Großartigkeit der ersten 10 Minuten, muss ich sagen.
Ja, was mich halt immer bei dem ganz, ganz, also praktisch bei Kurgans Ende immer gestört hat, ist, dass ihm nicht der Kopf wirklich abgeschlagen wird, sondern dass er eigentlich nur die alte Narbe auftrennt, die von Ramirez geschlagen wurde. Ich verstehe den Drang, Clancy Brown einen Abgang zu verschaffen, der in Erinnerung bleibt, und das ist ihm gelungen.
Ja.
Aber ich hätte, sagen wir mal, MacLeod halt ehrlicherweise, Christopher Lambert, halt eher gegönnt, dass er halt wirklich mit einem gezielten Schlag dem seit 3000 Jahren rumwerkelnden Bösewicht halt irgendwie das Handwerk legt. Und das fände ich schon, das hätte ich irgendwie ein Stück weit cooler gefunden. Und ehrlicherweise auf diese gezeichneten Geister, Seelen, Dämonenwesen hätte ich auch verzichten können. Also, sagen wir mal, irgendwelche Blitze hätten mir ja gereicht. Und mir sind diesmal die Fäden aufgefallen, an denen
Lambert hängt. Ja, ich weiß auch. Ich habe auch hier, ich sagte vorhin fälschlicherweise DVD, ist tatsächlich die Blu-ray, die ich hier im Regal stehen habe. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Master. Das sieht wirklich toll aus. Das auch, glaube ich, auf dem britischen Print basiert, weil es am Anfang ein Canon-Logo zu sehen, und das habe ich bisher in keiner anderen Fassung gesehen. Und ich habe der wurde in England von oder Großbritannien von Canon-Films vertrieben. Ist natürlich keine Canon-Films-Produktion, dafür ist zu gut, möchte ich mal behaupten. Aber irgendwie passt es dann auch so richtig zu der Zeit. Hätte mich nicht gewundert. Ja, doch. Ja. Wie stehst du zu den ganzen Sequels? Hast du daran irgendwie Anteil genommen, an den Sequels, an der Fernsehserie, oder hast du irgendwie nach dem ersten Sequel gedacht, ich gebe es auf, das wird nichts mehr?
Also das erste Sequel habe ich ja wirklich geradezu begeistert erwartet. Ich habe es nicht im Kino gesehen, aber als das Ding dann auf Video raus war, habe ich es halt ausgeliehen und erinnere mich auch noch sehr genau daran, wie ich wirklich ganz heiß drauf war. Und das Ding fing halt schon an und ich fand es kacke. Also ich wollte Christopher Lambert halt einfach nicht in schlechter Maske sehen. Ach, das vielleicht nochmal ganz kurz eingeschoben. Hier Beatty Edney als Heather in Old Woman Maske finde ich auch nicht sehr überzeugend, aber es ist trotzdem so herrlich emotional.
Es ist egal, du hast komplett recht.
Dass die Idee dahinter ist wichtiger, als wie es umgesetzt wurde. Das wollte ich nur ganz kurz eingeworfen haben. Ansonsten die ganze Prämisse, das halt in die Zukunft zu packen und dann eben zu sagen, irgendwie das hat MacLeod eben aus seinen Fähigkeiten, weil er den Preis gewonnen hat, halt gemacht, fand ich, ich fand es naheliegend, aber ich fand es nicht sehr clever. Also ich fand es eher so auf der Ebene von Robocop 2. Und wenn sie dann eben mit dem Planeten Zeiss da ankommen und dann dachte ich so bei mir, okay, das ist eine Erklärung, die ich nie gebraucht hätte. Die finde ich auch ganz schön doof, ich finde sie eher langweilig. Und erschien mir immer als Möglichkeit einfach nur, um Sean Connery halt wieder reinzubringen für 10 Minuten.
Er ist länger im zweiten Teil zu sehen als im ersten.
Ernsthaft?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ihn nochmal angesehen jetzt hier zur Vorbereitung. Es war ein Spaß.
So pervers bin ich nicht.
Genau. Ich finde ihn als Actioner, so als B-Actioner gar nicht so verkehrt. Ich finde ihn tatsächlich als Highlander-Sequel eine Beleidigung.
Ja.
Er hat ein paar ganz schöne Set-Pieces, muss man sagen.
Also. Mich würde mal diese wie heißt die, Renegade-Fassung?
Das ist das Problem, was ich so ein bisschen damit habe. Mich interessiert die zum Beispiel gar nicht, weil ich habe gehört von der Renegade-Fassung, die sei einfach nur konventionell mittelmäßig. Da hat man versucht, eben einfach, indem man irgendwie Schnittmaterial von früher ausgegraben hat und die ganzen peinlichen Szenen rausgeschnitten hat, einen Film irgendwie zu retten. Aber er sei damit eben immer noch super mittelmäßig, wohingegen eben die Original-Kinofassung schon wieder so schlecht ist, dass sie einen kruden Charme hat.
Glorios Scheitern, meinst du? Oder?
Ja, das glorreiche Scheitern. Ja. Und ich habe gar kein Interesse an dieser Renegade-Fassung.
Ich würde es schon gerne mal sehen, einfach um mitreden zu können.
Aber da fehlt Seist. Der Planet Seist. Und da siehst du das schon Connery als Druiden vom Planeten Seist.
Deswegen, also das alleine wäre Grund für mich, sie anzugucken. Ja. Genau, danach hatte ich dann ehrlicherweise ein bisschen die Schnauze voll. Ich habe den dritten nicht gesehen. Im dritten hatte ich ganz kurz überlegt, ob ich den im Kino sehen will. Ich habe es sein gelassen. Mit
Marion Van Peebles, ne?
Ja, genau. Okay. Und der vierte und fünfte sind ja dann beide schon mit Adrian Paul. Habe ich auch nicht gesehen, obwohl sie mich halt, sagen wir mal, in gewisser Weise interessiert hätten, weil ich die Fernsehserie ganz gut fand.
Ich fand die auch gut.
Bitte?
Doch, ich fand die auch gut, ja. Ich fand die ganz gut. Ich habe sie nie verfolgt am Stück, aber ich habe sie relativ regelmäßig sporadisch gesehen.
Ja, also ich erinnere mich daran, ich war ganz heiß auf die Serie und habe dann eben auch die ersten paar Folgen habe ich halt dann halt regelmäßig mir angeguckt. Es waren so ein paar Punkte, die mich gestört haben, dass sie erstaunlich unblutig ist, logischerweise irgendwie. Ja. Dass ich das Gefühl hatte, es war immer die, wie soll ich sagen, die Aufbereitung der gleichen Story. Und hier dieser jungsche Bursche, den eben hier Duncan MacLeod irgendwie unter seine Fittiche nimmt, der ging mir furchtbar auf den Senkel. Der ist ja irgendwann später auch ein Unsterblicher. Ja. Also so der Wesley irgendwie dieser Serie für mich gewesen. Also Wesley Crusher. Ja. Genau, es gab so ein paar interessante Aspekte, wie gesagt, hier der Priester, der nicht aus seiner Kirche rauskommt und diese komische Geheimgesellschaft, die irgendwie, ich weiß nicht, Unsterbliche untersucht oder sie versteckt.
Es wurde später, im späteren Verlauf der Serie, ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, also ich krieg's auch nicht mehr so ganz genau hin. Ich hab irgendwann aufgehört, sie zu gucken. Und wann immer ich dann eingeschaltet habe, dachte ich mir, oh, das war heute aber ganz cool, aber ich bin nie so richtig reingekommen, um halt wirklich die gesamten, was, 5 Staffeln oder die hatte?
6,
ja. Wirklich in voller Länge zu gucken. Dafür ist mir auch, sagen wir mal, also was ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich sie hätte gucken können, dann waren dann aber eben einfach schon diese Serien à la Buffy viel, viel interessanter für mich, die dann eben die zwar schon das Monster der Woche hatten, aber eben, sagen wir mal, eine durchgehende Handlung, die mich eben auch so bei der Stange gehalten hat, und da war Highlander halt einfach noch zu klassisch. Am Ende der Folge
genau.
War das wie am Anfang.
Und das ist genau, das ist auch meine Wahrnehmung. Highlander kam raus 92, Pi mal Daumen, und lief, glaube ich, ziemlich zeitnah dann auch bei RTL an. Aber 92 war eben schon so kurz vor Buffy, kurz vor ER, kurz vor X-Files, kurz vor NYPD Blue, kurz vor dieser ganzen Schwemme von Serien, die plötzlich so viel cooler waren, einfach als sowas wie Highlander. Ja. Und ich habe Highlander zwar sporadisch geguckt, aber es gab eben einfach zu viel Konkurrenz durch wirklich coole Serien, die Mitte der 90er rauskamen.
Ja. Also. Genau.
Ja, so war das.
Ja. Nee, aber zumindest hatte ich immer das Gefühl, dass die Highlander-Serie eben keine Beleidigung des ersten Films als Fortsetzung ist.
Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, die wirkte einfach dadurch für mich immer schon damals sehr wertig durch diese Opening Credits zu Princess of the Universe. Also eine Fernsehserie zu haben, die mit einem Queen-Song. Queen Song beginnt, ist nicht das Schlechteste. Also hat mich immer gleich so reingesogen, und ich bin da meistens dann auch die 45 oder 50 Minuten, die gedauert hat, zu einer Folge dran geblieben. Aber das erschöpfte sich relativ schnell. Und ich habe mir sagen lassen, so ab Folge, ab irgendwie Staffel 3, 4 wird es dann auch so ein bisschen.
Genau, aber wie gesagt, den Queen Soundtrack kann man auch, glaube ich, überhaupt nicht genug loben. Ja. Sind sicherlich, ich meine, sagen wir mal, sind ein paar echte Reißer drin, logischerweise. Also, du sagtest ja gerade schon, Princess of the Universe ist ein echt geiler Song, vor allem in der Version, wie er halt im Film läuft. Who Wants to Live Forever, A Kind of Magic, wunderschöne Sachen. Aber auch sowas wie Give Me the Prize, was halt zumindest angespielt wird, wenn wenn Kogan da durch die Gegend fährt. Mhm. Ist schon coole Sachen, aber es ist natürlich auch trotzdem, sagen wir mal, so eher die Spätphase gewesen. Ja. Da sind halt eben nicht mehr so eine Sachen drauf, wie noch zu Zeiten von, weiß nicht, A Night at the Opera oder A Day at the Races oder sowas.
Mhm. Ja, Stadion, Power Rock. Eben.
Aber es ist halt, es ist wirklich cool. Es ist einfach unglaublich genial, wie eben die Musik von Michael Kamen so in die Musik von Queen greift. Mhm. Dass eben sowas wie eben Prince of the Universe am Anfang laufen kann und einfach durch den Beat dann praktisch eingeht in dieses Thema, das dann eben bei diesem in den Highlands vom Clan MacLord da quasi aufgenommen wird und so. Also schon geiles Zeug.
Ich fand es auch diesmal super, wie er hier Who Wants to Live Forever in den Score einbindet, kurz bevor eben Duncan Abschied von Heather nimmt. Das ist schon
Corner,
verdammt. Ja.
Okay. Genau.
Wieder ein Strich auf der imaginären Strichliste. Ja.
Aber auch das ist eben auch sehr, sehr anrührend und sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr, sehr einfach auf der musikalischen Ebene einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Den Soundtrack, oder vielmehr das, was als Soundtrack hat, also es ist so seltsam, ne? Weil am Ende, also in den Credits, steht ja, dass das
genau,
der Soundtrack erhältlich wäre. Ist er aber gar nicht. Und Queen haben dann eben die paar Songs, die sie beigesteuert haben, plus ein paar andere Songs halt auf der Kind of Magic rausgegeben. Russell Mulcahy hat ja sogar eben dann die Musikvideos dafür auch noch gemacht.
Ja.
Ich habe die Platte selber nie gekauft besessen. Wiederum ein anderer Kumpel aus der Schule hat mir die damals auf Vinyl ausgeliehen und ich habe sie mir dann auf eine Kassette überspielt und die lief dann aber auch wirklich bis sie ausgenudelt war. Mhm. Weil ich jetzt eben war schon sehr, 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 sehr coole Songs eben auch, sagen wir mal, auch losgelöst von Highlander eben auf dieser Platte drauf.
Oh Mann, war gut, den Film wiederzusehen, ehrlich gesagt. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir darüber zu sprechen, weil ich immer wusste, dass du noch eine stärkere Bindung hast im Film. Aber ich es ist eben ein Film, den ich tatsächlich in Stücken lieber mag als im Ganzen. Es ist eben auch hier und da im besten Sinne so richtig schöne 80er-Cheese.
Aber ja,
nicht schlimm. Einfach mittlerweile auch bin ich so weit davon einfach auch chronologisch persönlich entrückt, temporär, dass es mich weniger stört, was mich früher irgendwie so bekümmert hat und mittlerweile eigentlich das eher so als Qualitäten wahrnehme, wie eben dieses ganze melodramatische, dick aufgetragene, schmalzige Zeug, was da drin ist und eben auch der Mut zum, ich wollte gerade sagen, ehrlichen Kitsch, was ja auch ein Widerspruch in sich ist, aber der Mut eben zum Kitsch, der Film darf sich das eben auch erlauben, weil es ein Film der großen Gesten ist.
Ja.
Und das passt schon alles hier und da. Ich wünsche mir eben, einiges wäre einfach nicht da und der Film dann damit, weiß nicht, entweder 15 Minuten kürzer oder er hätte 15 Minuten, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren, um vielleicht Brenda ein bisschen interessanter zu machen oder so. Aber wie gesagt, schlechter Stil, will ich nicht wieder mit anfangen. Also
ja.
Gut, dass es so ist.
Genau, und so wie du es erklärt hast, kann ich es auf jeden Fall viel, viel besser verstehen als diese paar Snippets, die wir am Anfang hatten, von Kritikern, die das irgendwie langweilig fanden oder so. langweilig finde ich den wirklich zu keinem Zeitpunkt.
Es ist konsequenzlos oder irgendwie so ins Nichts führend. Das gibt eben diese relativ spät doch im Film. Ich nehme nicht die Zeit, wenn ich Filme gucke, weil in der Regel lehne ich mich zurück und genieße sie einfach. Und so habe ich es auch diesmal getan. Aber ich möchte sagen, der Film ist jetzt knapp 2 Stunden lang, aber so rund um Minute 80, 90 kommt eben nochmal diese längere Szene mit dem verletzten Marine im Krankenhaus. Die Detectives fragen ihn aus, dann wird das Phantom mit angefertigt. Ich denke mir so, also das ist keine kurze Szene, die dauert schon 5, 6, 7 Minuten.
Ja.
Sie ist komplett konsequenzlos.
Ja, nö, das stimmt ja nun nicht. Sie ist halt ein 5 bis 6 Minuten Aufbau dafür zu sorgen, dass Clancy Brown sich die Haare schneidet.
Okay, ich nehme alles zurück.
Du hast natürlich recht. Aber das kann ich schon durchaus nachvollziehen als Kritikpunkt. Das hat bestimmte Sachen irgendwie, nochmal, diese gesamte Geschichte halt mit hier Moran und Betso hier Garfield, dass die halt eigentlich wirklich nur dazu dienen, um eben Connor und Brenda zusammenzubringen, damit
Kurgan was zum Kidnappen hat, und die beiden sich halt im Prinzip der Zusammenkunft stellen müssen, und das ist eben noch mal so ein Emotion. Die ganzen Konsequenzen, die der Film hat, sind eigentlich nur auf emotionaler Ebene.
Ja.
Also nicht mal auf charakterbildender Ebene, sondern wirklich nur damit Connor sich daran erinnert, was für ein Arsch Kurgan ist und dass er im Heather schon wehgetan hat und Ramirez auch noch umgebracht hat. Und jetzt kann er aber wenigstens Brenda retten. Und außerdem kann Kurgan jetzt eben auch noch ein bisschen böser aussehen, weil Clancy Brown sich die Haare geschnitten hat. Warum? Weil der Marine den Bullen was erzählt hat. So, und ja, aber wie gesagt, das ist halt, aber ich nehme dem Film das auch alles so überhaupt gar nicht übel, weil es sieht eben alles so wahnsinnig gut aus und ich mag das alles so gut und ich bin halt so bei diesen Figuren so dicht dran und ich bin dem Film so dankbar, dass er eben nicht, dass eben Connor McLeod eben nicht von Sylvester Stallone gespielt wurde.
Ja. Also da
sind wir uns einig. Oder vergleichbaren Muskelpaketen seiner Zeit. Ne? Dass er eben eher ein kleiner, dünner Drahtiger mit einem leicht französischen Akzent ist. und so. Nee, aber wie gesagt, das ist halt. Ich kann da halt einfach nicht aus meiner Haut. Ich liebe diesen Film heiß und innig. Und wer nochmal, es ist mir jetzt beim Gucken. Er berührt mich eben auch wirklich auf ehrliche Art und Weise. Ist ein, ich fand das eben gerade auch sehr, sehr schön, was du gesagt hattest mit dem Mut zum Kitsch, weil ich mag es, wenn ein Film ehrlich emotional ist und eben auch sich nicht darüber lustig machen muss, mich aber auch gleichzeitig als Zuschauer nicht für dumm verkauft oder manipulieren will oder irgendwas, sondern eben mir wirklich zeigt, es ist voll in Ordnung eben tatsächlich, wenn eben die in einer Prämisse, die natürlich in den 80ern gerne mal wie als albern wahrgenommen wurde, das also vor der Zeit, wo man eben, sagen wir mal, unapologetisch eben Fantasy mögen durfte,
ja,
Kino,
ja.
Dann eben so eine Prämisse bringt wie eben Christopher Lambert wird nicht älter, aber B.T. Edney muss mit relativ schlechter Schminke eben eine alte Frau spielen, die stirbt, ja. Und dann aber eben voll auf die Tränendrüse zu drücken über Queen und eben Michael Kamen und dann eben so wunderschönen Aufnahmen zu zeigen, eben wie er mit seiner toten Frau da eben über die Highlands läuft und all das. Und ich kann mich da gehen lassen, weißt du? Ich kann dann sagen, ja, das ist Schnüff, weißt du, das ist schön, dass ich jetzt hier eben bei diesem Film keinen blöden Witz brauche an der Stelle. Den haben wir an anderen Stellen. Und ob die alle so gelungen sind, ist eine echte Frage. Aber hier darf ich eben einfach diese Emotionen in der Fantasy-Prämisse genießen. Ne? Und dafür bin ich im Film wahnsinnig dankbar.
Und ich werde jetzt den Teufel tun und dem noch irgendwas hinzufügen. Das waren wunderbare Schlussworte, glaube ich.
Dankeschön.
Wir konnten mit, glaube ich, einiger Vorfreude und Stolz schon auf nächste Woche blicken, denn wir haben tatsächlich ausnahmsweise die Folge, die nächste Woche kommt, also nach der Folge 367 dieser Episode,
ja.
366 schon aufgenommen und Richtig. Wollten die eigentlich diese Woche ausstrahlen zur Veröffentlichung bringen. Wir haben über Return of the Jedi gesprochen und die Episode ist super geworden, können wir jetzt schon mal versprechen.
Hat also, auch viel Spaß.
Ihr könnt euch auf was freuen. Nächste Woche dann dazu mehr. Return of the Jedi und der Abschluss unserer Krieg der Sterne-Trilogie. Bis dahin besucht doch bitte alinafox.de und kauft Daniels Comic. Entweder den neuen Alina Fox Comic oder den Sammelband und eines der 3, 4, 5 Restexemplare von Columbo. Ich glaube, bis 10.11. sind die noch verfügbar. Und dann war's das. Aber Daniels Kunst kann man länger kaufen. Also alinafox.de. Nicht vergessen.
Ja. Vielen Dank.
Gut. Vielen Dank allen Menschen, die uns unterstützen bei Patreon und Steady und berühmte letzte Worte, oder?
There can be only one. Bye-bye.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.